Ja, ganz herzlich willkommen zur digitalen Medienvorlesung. Es geht ja heute um eine Fortsetzung eigentlich eines Themas, das wir angefangen haben, aber eine Fortsetzung auf eine ganz neue Weise eigentlich. Weil wir hatten ja angefangen, zu Einzelmedien zu diskutieren. Und ich habe gesagt, Text nehmen wir sozusagen als ein Einzelmedium. Die offensichtlicheren, die uns dann begegnen werden, sind Bilder und Töne und Bewegbilder. Aber Text, Zeichen, Schrift sind für uns eben so wesentlich, dass wir sie als Einzelmedien betrachten. Und dort haben wir jetzt in der letzten Vorlesung ganz allgemeine Aspekte angeschaut, die mit der Informatik und Medieninformatik nicht uneingeschränkt zu tun haben. Oder nur eingeschränkt zu tun haben, das sind solche Dinge wie Typografie gewesen oder auch ganz allgemeine Aussagen zum Gestalten, Gestaltgesetze zum Beispiel. Da kamen aber natürlich immer Informatikthemen dazu, zum Beispiel, was ist ein Zeichensatz, zum Beispiel, wie wird eine Schrift letztlich repräsentiert, zum Beispiel ein Vektorzeichen, eine Vektorschrift, Vektorzeichenformat. Jetzt gehen wir davon ein Stück weg und das ist der letzte Abschnitt. Der wird aber vom Umfang her sich ganz schön hinziehen und wird mehr eigentlich als diese Vorlesung brauchen, vermutlich die Hälfte der nächsten Vorlesung auch noch. Das ist das Thema Hypertext und HTML. Einfach insofern ein ganz wichtiges Thema, weil das eine Form von Medium ist, die es nur elektronisch gibt, die es nur digital gibt, die mit Text zu tun hat. Und gerade weil das HTML für das World Wide Web eben so wichtig ist. Ich habe das noch ein bisschen unterstrukturiert, wie Sie sehen, das gehen wir jetzt so der Reihe nach durch. Also zunächst mal Allgemeines zu Hypertext. Wenn Sie was nachlesen wollen, haben wir natürlich ein Kapitel in diesem Lehrbuch, das wir geschrieben haben, dazu, das im Wesentlichen so ungefähr den Stoff dieser Vorlesung umfasst. Es gibt aber natürlich jede Menge andere Literatur dazu auch. Und es gibt auch sehr gute Webquellen, die werde ich dann im Laufe der Vorlesung auch nochmal ansprechen. Ja, was ist denn Hypertext? Also man kann es definieren als eine Informationspräsentation, die nicht linear ist, so wie das bei normalem Text ist, wo einfach eine Einheit auf die andere folgt, sondern als ein Netz. Also es sind Knoten, die miteinander verbunden sind und denen kann man sich frei bewegen. Das heißt, nicht linearer Text, würde oft auch gesagt. Ein linearer Text, bei dem liege ich fest in der Reihenfolge. Wenn ich insbesondere ein Buch anschaue, dann kann ich das im Prinzip von vorne nach hinten blättern oder vielleicht auch von hinten nach vorne. Ich kann auch irgendwo reinspringen, aber ich kann nur schwer gezielt an eine Seite springen. Dazu benutzt man dann irgendwie einen Index oder ein Inhaltsverzeichnis. Dann ist es auch schon wieder nicht mehr so ganz linear. Aber Hypertext ist zunächst mal nicht linearer Text. Den Begriff hat ein gewisser Ted Nelson geprägt und da hieß es auch noch Non-Sequential Writing, also Schreiben sozusagen, ohne dass man rein sequenziell vorgeht. Also sequenziell ist so, ich habe die Absätze in der festen Reihenfolge und nicht sequenziell heißt, es ist durchaus möglich, dass ich nach Absatz 1 Absatz 2 habe, aber ich kann dann zu Absatz 4 springen, kann wieder zurück zu Absatz 1, dann zu Absatz 3 springen oder ähnliches. Die Reihenfolge liegt also nicht fest. Hypertext ist eine Sache, die man vielleicht ein bisschen zu speziell eigentlich klingt. Im Prinzip kann das ein Text sein, natürlich, es kann aber auch alles andere auch sein. Meistens stellt man sich das so vor, dass das eine Einheit von Informationen ist, die auf eine Seite des Abspielgeräts passt. Also was Sie hier sehen, ist schon mal eine Seite von Informationen, die alles Mögliche enthält. Die enthält zum Beispiel ein Bewegtbild, hoppla, die enthält auch Ton, ich weiß gar nicht, ob das so richtig funktioniert, das hören Sie da hinten nicht, aber vielleicht sollte man da sogar mal kurz anstecken, dann hören Sie den Ton auch. Ich habe vorher noch gerade gesagt, heute ist bestimmt kein Ton dabei, aber es ist natürlich einer dabei. Ne? Also es kann sehr wohl die Information einfach ein Ton sein oder es kann ein Bewegtbild sein. Auch das ist alles sozusagen Hypertext. Das war ein Film, der ganz am Anfang hier im ersten Medientechnikpraktika gemacht wurde. Deswegen ist vielleicht ganz schlau, gar nicht von Hypertext zu sprechen, sondern von Hypermedia, weil eben so eine Informationseinheit, das ist halt ein Stück, das wir als eines präsentieren können, eben ja, einfach eine Seite ist. Übrigens, das mit der einen Seite, das ist leider im Laufe der Zeit bei dem beliebtesten Hypertext-System, das wir so verwenden, nämlich beim World Wide Web, verloren gegangen. Im Prinzip würde das ja heißen, wenn man es so verfolgt, passt auf eine Seite, dass man keine Seiten haben darf, in denen man scrollen muss, was da nicht so ganz der Fall ist. Was anderes ist, dass Hypertext uns an anderen Stellen auch begegnet oder an vielen Stellen begegnet, zum Beispiel dieses System, das ich da benutze, das PowerPoint, ist natürlich auch ein Hypertext-System. Das heißt, ich kann in dem mich bewegen, kann hier einem Link folgen zum Beispiel und kann auf die Art sozusagen auch nicht linear darin arbeiten. Ich kann so einen Link in dem Fall mit einer anderen Folie hinterlegen, auf die ich springen kann. Und ich kann auch diese klassischen Elemente vorwärts, rückwärts in der Abspielreihenfolge und zurück zu einem Ausgangspunkt, den man so vom Web kennt, die kann ich auch an der Stelle zum Beispiel haben. Ja, also so ein Knoten ist also eine Datenstruktur, in der so eine Information abgelegt ist und die ermöglicht Verbindungen zu weiteren Knoten. Die Knoten heißen ganz verschieden, also als Webpages kennen wir sie, als Frames werden sie manchmal bezeichnet, als Cards werden sie ursprünglich bezeichnet. Da haben verschiedene Leute versucht, verschiedene Namen zu finden. Lexia zum Beispiel ist ein bisschen ein exotischer Name dafür. Und eine Verbindung oder ein Link ist eine Assoziation zwischen zwei Knoten. Das heißt, ich habe zwei Knoten, jeweils Informationseinheiten, und ich habe eine Verbindung, die ist gerichtet, die geht von einem zum anderen, das ist praktisch ein Pfeil dran. Und damit ich den Knoten finde und auch die Verbindung finde und aktivieren kann, brauche ich immer einen sogenannten Anker in dem einen Informationselement. Das heißt, was man jetzt hier sieht, also diese Worte, die da unterstrichen sind, Knoten, das ist jetzt so ein typischer Anker, das ist eine sichtbare Region, die ich auswählen muss, und dann komme ich eben zu der entsprechenden Information, die dazu gehört. Und jetzt bin ich mit dem Pfeil wieder zurückgegangen. Insgesamt muss man darauf achten, ob so ein Anker und so eine Verbindung wirklich bloß auf ein Element als Ganzes geht. Also jetzt hier war es so, dass wir bloß eine ganze Folie anspringen kann. Bei Hypertext im Sinn vom Web ist es ein bisschen anders. Da kann ich auch an eine bestimmte Stelle in dem anzuzeigenden Inhalt springen. Gerade wenn der eben mehr als eine Seite umfasst und wie es im Web üblich ist, eben Scrolling benötigt an manchen Stellen, dann kann ich an eine bestimmte Stelle quasi scrollen, an eine bestimmte Stelle springen. Und das hängt jetzt von dem Hypertext-System ab, mit dem wir es zu tun haben. Also vielleicht, wenn man so ein bisschen die Geschichte anschaut, was ich versucht habe, jetzt schon mal klarzumachen, ist, dass Hypertext eben ein bisschen was anderes ist als das World Wide Web, sondern ein viel älteres Konzept. Hier sehen Sie so ein bisschen die Geschichte der ganzen Sache. Das ist ein bisschen übertrieben, vielleicht zu sagen, seit 1500 gibt es sowas. Aber dass man in Büchern Seitenzahlen einführt und einen Querverweis über Seitenzahlen macht, wo ich dann an bestimmten Stelle aufschlagen kann, das ist eben eine Sache, die man zumindest bei Erasmus von Rotterdam schon nachweisen kann, was ja im Prinzip so etwas Ähnliches, wie natürlich manuell ausgeführt, aber ein Link eigentlich ist. Der Erste, der so richtig mit einem Konzept gearbeitet hat, das auch in die Richtung von Technik geht, war ein gewisser Mr. Vannevar Bush, der die Memex sich ausgedacht hat. Also Vannevar Bush war Direktor eines wichtigen amerikanischen Entwicklungsbüros, eines Unterabteilung natürlich vom Forschungsministerium sozusagen davon abhängig. Das auch, nachdem das Ganze während dem Zweiten Weltkrieg war, natürlich stark mit militärischen Überlegungen auch befasst war. Und der hat selber wirklich eine Reihe von interessanten Erfindungen gemacht. Und insbesondere war das so ein Vordenker, der an vielen Stellen Konzepte entwickelt hat, die weit über seine Zeit rausgingen, was man denn eigentlich machen könnte. Und einer der Artikel, die er geschrieben hat, der ist für uns interessant, der ist 1945 im Atlantic Monthly erschienen, heißt As We May Think. Da oben ist so ein kleines Stück von eingescannt von dem von der Titelseite, als das rauskam. Man sieht schon an dem Bild da oben, ne, da hat jemand also sozusagen eine Kamera oberhalb der Brille montiert, was ein Konzept ist, das jetzt vielleicht technisch so langsam realisierbar ist, weil unsere Kameras inzwischen so klein geworden sind und für 1945 natürlich schon ganz schön mutig ist, dass man sich sowas vorstellt, dass man das hat. Tatsächlich war diese Kamera am Kopf auch verbunden mit diesem System, das es sich ausgedacht hat, nämlich dieser Memex. Und Memex steht für eine Memory Extension. Und eine Memory Extension ist ein Gerät, in dem ich alle für mich wichtige Informationen speichern kann. Also alle Bücher, die ich kriege, alle Briefe, die ich kriege, an E-Mail hat er noch nicht so richtig gedacht, die kann ich dort einfach einspeichern und leicht wiederfinden. Und natürlich kann ich auch in meinem Alltag Dinge aufnehmen, die mir wichtig sind. Deswegen habe ich zum Beispiel immer so eine Kamera dabei. Und die Memex hat dann tatsächlich auch so eine physische, ja, Vision sozusagen angenommen. Da gibt es also tatsächlich ein Gerät, wie man sich das vorstellen kann. Da ist so eine Art Scanner-Element hier, da kann man was drauflegen und einscannen. In Wirklichkeit, nach der Technologie damals, wurde das nicht gescannt, sondern abfotografiert und auf Mikrofilm festgehalten. Und dort oben sind zwei Mikrofilm-Leseplätze und unten ist eine Mechanik, mit der man sozusagen auch gezielt sich Dinge, die eben dort abgespeichert wurden, wieder verschaffen kann. Und da rechts ist so ein Bedienpult. Und das Interessante war, dass bei diesem System tatsächlich auch die Idee eines Joins, hat es Join genannt, einer Verbindung von Informationseinheiten schon vorkam. Der hat schon gesagt, ja, und wenn ich weiß, dass zu einem Dokument eben anderes gehört, dann kann ich da eine Verbindung anlegen, die mir mein System sich merkt und die ich dann nachverfolgen kann. Das war also sozusagen 1945 vielleicht das erste Mal, dass jemand daran gedacht hat. Also in den 60er Jahren ging es dann weiter. Also Doug Engelbart hat im Prinzip ein System gebaut, einen Prototyp gebaut, in dem man in Text auf Worte klicken kann und die dann auch wirklich an ein anderes Dokument aufmachen, also einen baumstrukturierten Text. Ein ganz interessanter Mensch war dann eben der wirklich das Wort Hypertext erfunden hat, nämlich Ted Nelson. Das war ein Soziologiestudent, der Informatik nur als Nebenfach studiert hat und der hat eigentlich in seiner Studienarbeit sowas vorgeschlagen, ein Textverarbeitungssystem, das eben nicht lineares Arbeiten ermöglicht. Und das hat dann die Informatiker so fasziniert, dass es auf der ACM-Jahrestagung präsentiert wurde, das ist die American Association for Computing Machinery, also ein weltweit einer der beiden größten Dachverbände für Informatiker. Und in diesem Papier damals wurde es erstmalig, soweit man das jetzt weiß, jedenfalls der Begriff Hypertext benutzt. Der hat auch offensichtlich diese Memex und die Ideen von Vannevar Bush gekannt, hat es also in einem anderen Buch auch zitiert. Und er hat eigentlich sich vorgenommen, Software zu entwickeln, die seine Idee umsetzt. Die sollte Xanadu heißen, was ein Name ist, der aus einem Gedicht von Coleridge stammt. Und Xanadu ist ein Gedicht, das nicht fertig ist, bei dem er irgendwann mal zwischendurch aufgehört hat, weil jemand reinkam und den armen Coleridge gestört hat, heißt es. Also die Idee von Xanadu soll sein, dass das vollständig ist, dass nichts vergessen wird. Gleichzeitig aber auch eben die Möglichkeit, alles sozusagen auch fantastische Dinge aufzunehmen. Das Dumme an dem Xanadu ist, dass es leider so ewig in der Ankündigung stecken geblieben ist. Also das hat sich wirklich über Jahrzehnte hingezogen, sind auch Firmen gegründet worden, aber letztlich ist die Software denn dann doch nicht wirklich im großen Maßstab zum Einsatz gekommen. Es gibt nach wie vor die Webseite xanadu.com, es gibt nach wie vor ein Open-Source-Projekt, da können Sie auch mal hinschauen. Das Besondere an dem Xanadu-System ist, dass es eigentlich von der Konzeption her wesentlich besser ist als das, was wir in vielen anderen Hypertext-Systemen kennen, weil Links grundsätzlich rückverfolgbar sein sollen. Da rede ich gleich noch mehr drüber. Halt, wir warten ja zurück. Jetzt sind wir da in der Schleife gelandet. Sehr gut. Andere Systeme muss man jetzt nicht so genau vorstellen, vielleicht ein System, das tatsächlich faszinierend ist und auch schon sehr früh eigentlich war, 1987, war HyperCard. Das ist im Prinzip nicht nur ein Hypertext-Abspielsystem, sondern auch ein Hypertext-Autorensystem. HyperCard ist im Prinzip eigentlich auch heute, wenn Sie PowerPoint anschauen, an vielen Stellen immer noch das Vorbild, das damals benutzt wurde. Das Grundkonzept war, dass man in Hypercard, das war eine Software, die es für den Apple Macintosh damals gab, dass man Karteikarten anlegt und eine Multimedia-Einheit sozusagen ist ein Stapel von Karteikarten. Und ich habe was ganz Besonderes in dem Hypercard, ich habe einen Anzeigemodus und einen Autorenmodus. Das heißt, ich kann umschalten in den Modus, wo ich Dinge eintragen kann, wo ich die Karten auch verändern kann und in den Anzeigemodus. Wieder so ein bisschen, wie man das jetzt bei PowerPoint ja auch hat, wo es jetzt einen Präsentationsmodus gibt, wenn ich den wieder ausschalte, dann kann ich den Inhalt der Folien verändern. Das war damals schon drin und es war natürlich interessanterweise schon ein grafischer Editor dabei und es war eine Sprache da, mit der ich zu einer anderen Karte springen kann, die andere Karte laden kann, auch eine andere Karte anlegen. Ich konnte ganz viele Dinge machen und zwar gab es dafür eine eigene Sprache zur Ereignisbehandlung und zwar eine objektorientierte Sprache, die hieß HyperTalk damals. Also ich kann dort sehr elegant von einem Element auf ein anderes verweisen. Ich habe auch komplette Medienintegration bis hin zu Bewegtbildern, bis hin zu Filmen, in denen Links eingebettet werden können. Das Ganze ist natürlich ein bisschen altmodisch, natürlich, 87. Hauptanwendungen von dem System waren leider auch so ganz normale Karteikarten, wo man eben nun halt so eine Karte ausgefüllt hat und dann nach vorne nach hinten gegangen ist, vielleicht eine Suchfunktion hatte. Aber da sieht man schon an der Überschrift, auch da war es gar kein Problem, dass eben Ton zum Beispiel eingebunden ist. Und das sind ein paar Screenshots aus dem Netz über sozusagen diesen Autorenprozess. Das da oben ist der Anzeigemodus links oben und rechts oben ist das Ganze sozusagen in den Autorenmodus versetzt. Dann habe ich eben wirklich Paletten mit Werkzeugen, mit denen ich Elemente verändern kann. Übrigens, die Werkzeuge waren 87 damals die meisten, die Icons, so wie wir sie heute immer noch kennen, also die stammen aus der Zeit. Und ich kann einzelnen Elementen, zum Beispiel so einem Knopf, kann ich dann eben weitere Informationen hinzufügen. Ich kann mir den also anschauen, Attribute eintragen, was eine Form und so weiter. Und man sieht, dass bei dem Knopf zum Beispiel hier Link to steht. Das heißt, ich kann dort einfach einen Verweis irgendwo anders hinlegen. Und ich kann tatsächlich richtige Skripte schreiben, die jetzt schwer zu erkennen sind. Aber das Entscheidende ist, dass die oberste Zeile und die letzte Zeile von dem Skript hier heißen on mouse up. Und dann kommt eine Menge Zeug, was zu tun ist. Und unten heißt es dann end mouse up. Das heißt, es ist für dieses Objekt, das da bezeichnet ist, wird ein Skript hinterlegt. Ja, bei dem Button kann ich hier sagen Skript. Und das ist dann das Skript hier. Und das Skript beschreibt, was passiert, wenn ich mit der Maus auf diesen Knopf komme. Das sind von den Ideen her, die da drin stecken, wirklich Sachen, die bis heute eigentlich alle diese Autorensysteme ziemlich bestimmen. Es ist wirklich ein, würde ich sagen, sehr, sehr geniales System gewesen damals. Und das hat ein Mann geschrieben, Bill Atkinson, der doch, denke ich, da eine ganze Menge geleistet hat. Ja, jetzt müssen wir nochmal zurück zu unserer Geschichte. Jetzt haben Sie ganz viel über Systeme gehört, die es früher gab und wir sind jetzt 1987 und erst 1989, also nachdem das alles vorbei war, man das alles kannte, ist das World Wide Web und das HTML entstanden. Das, was heutzutage die meisten Leute natürlich mit Hypertext assoziieren. Wichtig ist mir mit dem Vorspann, die Ideen sind viel älter und auch ganz reale, massiv in der Praxis eingesetzte Systeme gab es vorher. Ja, jetzt müssen wir natürlich mal verstehen, was das ist mit WWW, HTML und HTTP und wie die Sachen alle heißen. Darauf wollen wir natürlich schon raus. Zunächst mal gibt es da zwei verschiedene Ebenen, über die wir reden. Das eine ist das Internet, das andere ist das World Wide Web. Und für das Internet gibt es eine Gruppe von Ingenieuren sozusagen, von Leuten, das ist eine sehr offen strukturierte Gruppe, die Standards für das Internet festlegen. Das Internet sind nichts anderes als miteinander verbundene Rechner, bei denen man sich auf einheitliche Sprachen quasi geeinigt hat, mit denen die kommunizieren, einheitliche Protokolle, sagt man da. Das Wichtigste davon ist das Internetprotokoll, das IP, mit dem man im Prinzip eine Informationseinheit, einen Umschlag verpasst, draufschreibt, das soll an jenen Rechner und das losschickt an den nächsten Rechner, den man kennt und das wird über Rechner und Router wird das weiter verteilt im Netz, bis es beim Empfänger ankommt. Solche Standardisierung für solche Ebenen des allgemeinen Internets, Rechnerkommunikation, das betreibt die Internet Engineering Task Force. Und ein Protokoll, mit dem wir uns da jetzt näher befassen müssen, ist das HTTP, das Hypertext Transfer Protocol. Auf einer anderen Ebene gibt es das World Wide Web, das WWW-Konsortium. Das befasst sich mit einer speziellen Art, mit dem Internet umzugehen, nämlich, dass ich Informationseinheiten im Sinn von Hypertext irgendwo im Netz ablege, miteinander verbinde und mit dem Browser das abrufen kann. Dafür brauche ich eine Sprache, um die Informationseinheiten abzulegen, und das ist diese Hypertext Markup Language. Also, auch wenn man HTTP und HTML immer so im Zusammenhang trifft, das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Ebenen. Das eine ist ein Kommunikationsprotokoll zwischen Rechnern, und das andere ist eine Sprache, in der ich Seiten schreibe. Bei dem HTTP ist es so, dass wir eine sogenannte IP-Verbindung zunächst mal brauchen. Das heißt, ich muss wissen, wer ist mein Server. Ich muss dessen Adresse kennen. Da können wir auch nachher nochmal genauer reden, wie die letztlich herausgefunden wird. Aber im Prinzip ist die IP-Adresse, so wie es heute leider immer noch ist, ein Viertupel von Zahlen. Und das weiß ich sozusagen, das ist jetzt mein Server, mit dem habe ich eine Verbindung und an den kann ich Informationen schicken und ich schicke dem eine Anfrage, einen Request, nämlich in den allermeisten Fällen GET. Ich möchte von dem was, und nämlich den Inhalt einer Webseite, und da muss ich natürlich nach dem GET nur genauer spezifizieren, welche Webseite. Da gibt es noch andere Sachen, die man ihm schicken kann. Ich kann zum Beispiel ein HET schicken, das heißt dasselbe wie GET, aber ich verzichte mal auf die Daten, hole mir bloß die Information über die Daten, die sogenannten Header, oder es gibt auch noch einen Post, das werden wir uns auch nochmal genau anschauen, wo ich bestimmte Zusatzinformationen sozusagen noch hinterher schicke, die der Server auswerten kann. Was noch wichtig ist, ist, dass in dieser Anfrage Sachen drin stecken, die noch zusätzlich Informationen ausmachen, zum Beispiel, wer bin denn ich überhaupt, was habe ich für einen Browser, mit welchen Sprachen kann ich umgehen, mit welchen Zeichensatzkodierungen kann ich umgehen, also UTF oder nicht oder so. Das steckt alles in meiner Anfrage mit drin. Und der Server, der schickt eine Antwort, in der auch wieder Headers drinstecken, zum Beispiel welche Kodierung der verwendet und ähnliches, aber meistens dann als Rumpf eben HTML-Code. Und das HTTP ist also jetzt diese Befehle wie GET, POST und die Antwort zu schicken, während das HTML sozusagen der Inhalt ist, der über das Protokoll übertragen wird. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Jetzt bin ich nämlich in dem Hypertext wunderbar verloren gegangen hier. Ja, muss man. Das ist natürlich nicht das, was man in HTML normalerweise macht, weil ich an die Stelle will. Ah, nee. Hier durchzulaufen. Ich habe jetzt erzählt HTML, HTTP, und bevor wir jetzt da so ganz in die Tiefe steigen, wollte ich diese ganz allgemeinen Fragen nochmal diskutieren, nämlich, das können wir ja dann beim WWW anschauen, wie das sozusagen gelöst ist. Eine Sache, die man jetzt vielleicht vorher auch gerade gesehen hat, als ich da eben den Überblick verloren habe, welche Folie jetzt als nächste kommt. Es gibt zwei verschiedene Vorwärts und Rückwärts. Es gibt ein Vorwärts, also Go to Next Card, hieß das in HyperTalk. Da ist die Frage, ist das jetzt die nächste Karte physisch? In dem Sinn die Folie nach der Folie Nummer 63, die gerade angezeigt wird, die Folie Nummer 64? Oder ist, ja, bei Next Card ist es vielleicht noch relativ logisch, wenn man jetzt Previous Card anschaut, zur vorhergehenden Folie, ist das jetzt die Folie 62 oder bin ich vielleicht von der Folie 50 auf die Folie 63 gesprungen und die zuletzt angezeigte war die Nummer 50? Und wenn ich zurückgegangen bin, dann stellt sich die gleiche Frage natürlich beim Vorwärtsgehen auch wieder. Ist es denn, ist die nächste Folie jetzt eigentlich oder der nächste Knoten oder die nächste Webseite, die in einer bestimmten vorgegebenen Ordnung oder in der Reihenfolge, wie ich es besuche? Also das ist eine Sache, die ganz sauber auseinanderzuhalten ist. Im World Wide Web haben sie sich so langsam daran gewöhnt, dass man im Prinzip durch die Browser eben dem Navigationspfad sozusagen nachgeht. Eine zweite Sache für die Orientierung in diesem Labyrinth ist, was man jetzt auch eigentlich live gerade gesehen hat, diese Grundvision, die Hypertext vertritt, ist nicht immer ganz geeignet. Also so wie man es jetzt hat, wenn man systematisch ein Thema angehen will, kann es einem passieren, wenn man jetzt so kreuz und quer springt, einem Link folgt, dass man plötzlich genau wie es jetzt eigentlich war, auf einer Detaillierungsebene ist und man sagt, eigentlich habe ich jetzt was Allgemeineres darüber noch übersehen. Dafür gibt es inzwischen für Hypertext Lösungen, das insbesondere das World Wide Web. Und wenn man das anschaut, sind das alles keine neuen Lösungen. Wenn Sie Bücher anschauen, in denen man irgendwelches was gesucht hat, dann hat man, oder auch unser Lehrbuch, ja, da gibt es hinten ein Register, da finden Sie dem Stichwort eine Seitennummer. Das ist genau das, was Google macht. Das sucht die Webseiten durch und legt quasi ein Register an für die Webseiten im World Wide Web. Man kann natürlich strukturieren, also zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis hat man beim Buch und das macht man bei Webseiten auch, indem man so Menüstrukturen zum Beispiel anlegt. Oder ich kann im Buch zum Beispiel eine Navigationsanzeige haben, das sehen Sie, wenn Sie unser Vorlesungsverzeichnis der LMU anschauen, dass da seitlich so schwarze Aufdrucke auf den, am Rand des Buchs sind, wo Sie gleich sehen, in welcher Fakultät Sie sind von den 20 Fakultäten. Sowas haben wir natürlich elektronisch auch, indem wir zum Beispiel bei einem Buchungsvorgang oder so sehen, drei Schritte haben wir schon gemacht und zwei sind noch offen und wir sind sozusagen an einer bestimmten Stelle. Ja, und ich habe irgendwelche Karten, die ich in ein Buch reinlege oder Lesebändchen oder sowas und das sind die Lesezeichen, die Sie natürlich auch kennen. Also das hat man alles aus den traditionellen Medien übertragen. Eine Sache, die auch noch zu beachten ist, bevor wir jetzt tiefer ins World Wide Web einsteigen, ist die Frage der Interaktivität. Also im Prinzip hat man jetzt bisher den Eindruck gehabt, Hypertext wird gelesen. Andererseits, wenn man an den Ted Nelson zum Beispiel, an allerersten Artikel denkt, dann hieß es da ja Non-Linear Writing. Das heißt, ich schreibe nicht linear. Und tatsächlich ist es so, dass die historischen Hypertext-Sachen, also sowohl die Memex, als auch die Xanadu, als auch das Hypercard und auch die allererste Version des World Wide Web, immer davon ausgegangen sind, dass jemand, der das System benutzt, nicht bloß lesen kann, sondern auch Informationen einspeichern kann. Das hat natürlich Probleme. Erstens ist die Frage, wie das Interface funktioniert. Das soll intuitiv sein. Lesen ist natürlich leichter, als irgendwas zu verändern. Dann hat man ein großes Problem mit Rechteverwaltung und Versionsverwaltung. Naja, und Sie denken jetzt vielleicht schon bestimmte Medien, die wir im Internet heutzutage haben, wie zum Beispiel die Wikipedia, wo das ja genauso ist. Ja, da habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu schreiben. Es wird aber die alte Version gespeichert. Es gibt bestimmte Rechte. Es muss jemand dann sozusagen noch freigeben. Da gibt es also durchaus eine Menge von Ansätzen, die wir heute haben. Aber wie gesagt, die Originalidee war grundsätzlich, das ist ein Lese- und Schreibmedium. Also wenn Sie zum Beispiel unter der angegebenen URL von der BBC ein Interview mit dem Tim Berners-Lee lesen, dann sagt er an der Stelle und an vielen anderen Stellen auch, the first browser was an editor, it was a writer as well as a reader. Also im Prinzip war die Grundidee, das was man heute mit Wikis sozusagen hat und vielen anderen Systemen, dass ich schreiben, ändern und natürlich auch lesen kann. Ja, noch ein Designproblem, das ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, was Xanadu schon hatte, nämlich Verbindungen sind bidirektional. So wie wir sie im WWW haben und leider auch im PowerPoint zum Beispiel, ist es so, hier ist der Knoten 1, hier ist der Knoten 2 und wenn ich im Knoten 1 bin, dann kenne ich den Knoten 2. Wenn ich im Knoten 2 bin und nicht gerade zufällig diesem Weg gefolgt bin, sondern auf irgendeinem anderen Weg dahin gekommen bin, dann habe ich keine Ahnung, dass der Knoten 1 auch noch dahin verweist. Solche großen Register fürs Web, wie sie zum Beispiel Google betreiben, die können sowas natürlich wissen, aber als einzelner, sogar Autor einer Seite, kann ich das zunächst mal nicht wissen, wer alles auf meine Seite verweist. Was ein Problem ist, weil wenn ich meine Seite irgendwo anders hin verlagere zum Beispiel, dann müssten ja eigentlich alle anderen, die auf meine Seite verweisen, das ändern. Und deswegen gibt es so viele Links, die ins Leere zeigen im Netz. Was Xanadu zum Beispiel gemacht hat und viele andere Systeme, ist, dass der grüne Knoten weiß, wie viele rote Knoten auf ihn verweisen, so eine Liste von Referenzen hat und dann natürlich, wenn ich den Knoten verlagere, dann kann ich alle auf den Knoten verweisenden Knoten besuchen und dort die entsprechende Änderung machen, dass der Verweis wieder richtig ist. Das ist also eine Geschichte, die leider irgendwie verloren gegangen ist. Da gab es immer wieder Versuche, das im WWW einzuführen, Hyper-G zum Beispiel, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ja, so ein bisschen der Ton kommt jetzt schon darauf hin, dass eigentlich das World Wide Web technologisch gar nicht wirklich der ganz große, das ganz, ganz moderne sozusagen ist. Und das werden wir uns jetzt auch ein bisschen genauer anschauen, was denn die Technologie unter dem World Wide Web ist. Jetzt sind wir so an der Stelle, wo wir wieder in der Gliederung einsetzen können. HTML und natürlich auch das HTTP, habe ich schon ein bisschen was gesagt. Wenn Sie dazu, zu der Technologie des WWW und insbesondere zum HTML was lesen wollen, dann können Sie viele Bücher lesen. Aber ganz speziell zu HTML, wenn Sie Detailfragen haben, ist eigentlich eine Quelle, würde ich sagen, die bequemste und vor allem mit Sicherheit die kostengünstigste, was im Netz frei zur Verfügung steht. Das ist das sogenannte Self-HTML. Das ist wirklich sehr umfangreich und ziemlich zuverlässig. Also da steht normalerweise kein Unsinn drin. Das kann man sehr, sehr gut benutzen. Ja, also was ist das jetzt mit dem World Wide Web? Ich habe vorher schon gesagt, wir haben diese zwei Ebenen. Wir haben das Internet und wir haben drüber das World Wide Web. Das World Wide Web heißt also nur, dass Seiten abgelegt werden, die meistens in HTML geschrieben sind und aufeinander verweisen. Die können auf den verschiedensten Rechnern weltweit liegen. Es ist zunächst mal eigentlich Hypertext. Grafik geht noch so halbwegs. Andere Medientypen sind nur mäßig unterstützt. Das werden wir uns auch noch mal genauer anschauen. Zumindest in dem Standard HTML, wenn Sie nicht irgendwelche Plugins und andere Systeme damit einbinden. Im Prinzip ist diese Seitenbeschreibungssprache eine rein lineare Textsprache, die auch keinerlei Programme zunächst mal beinhaltet. Man kann zwar mit JavaScript oder so kann man irgendwelche Aufsätze drauf machen, aber die Seitenbeschreibungssprache ist rein statisch und orientiert sich nur an der statischen Gliederung der Seite. Das ist im Vergleich zu dem, was man an früheren Konzepten hatte, insbesondere Hypercard mit Hypertalk, ist das eigentlich altmodisch. Also man kann sagen, seit 1985 ist die Technologie im Prinzip überholt, die dem zugrunde liegt. Man hat viele Nachteile, also Skriptsprachen sind ein Zusatz, verteilten Zugriff im Autorenmodus gibt es auch irgendwie nicht so wirklich. Das heißt, es ist die Interaktivität bei Weitem nicht so gewährleistet, wie man sich es bei Hypermedia eigentlich vorstellen würde. Andererseits, wir wissen alle, dass es sich aus den Anfängen, als ein akademisches Netz, ganz ungeheuer entwickelt hat. Ich habe ein paar Zahlen hier aus Wikipedia rausgesucht. Also jetzt sind wir angeblich so bei 25 Milliarden Dokumenten und zwar nur im Indexable Web. Das ist nur das, was Google oder so findet. Es gibt natürlich noch darüber raus ein sogenanntes Deep Web. Das sind alle diese Webseiten, die dynamisch erzeugt werden bei einer bestimmten Anfrage. Und die sind schwer zu rechnen. Also irgendjemand hat 2001 mal ausgerechnet, dass das 550 Milliarden Dokumente sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das ausrechnen kann, weil das sind ja im Prinzip fast persönliche, individualisierte Seiten. Also wenn man lang genug nachdenkt, sind das wahrscheinlich abzählbar unendlich viele. Also auf jeden Fall ist das extrem weit verbreitet. 25 Milliarden statische Dokumente ist ja schon eine ganze Menge. So, jetzt habe ich schon erzählt, was HTML und HTTP, was da der Unterschied ist. Und jetzt können wir noch mal ein kleines Stück ins Detail gehen. Wenn ich also jetzt so einen Browser habe und eine HTML-Seite aufrufe, dann schicke ich also einen GET-Request über HTTP an diesen Empfänger, an diesen Server. Wenn Sie das wissen wollen, was da so alles passiert, können Sie verschiedene Webseiten im Netz finden, die Ihnen helfen, sozusagen das zu verfolgen. Eine Adresse habe ich gerade angegeben, da schicken Sie einen Request, können Sie irgendwie gar nicht anders. In dem Moment, wo Sie diese Webadresse eingeben und Return drücken, haben Sie ja den Request schon geschickt. Und dann kriegen Sie als Antwort quasi gespiegelt, was bei dem Server angekommen ist. Und das ist ganz interessant. Das heißt, der kriegt natürlich, was der Server rausbekommt, ist die IP-Adresse, von der das abgeschickt wurde. Dann kriegt er verschiedene andere Adressen, über die das weitergeleitet wurde. Und er kriegt vor allem die Information des Requests selber, nämlich diesen GET-Request. Und das ist tatsächlich sozusagen der Inhalt von dem HTTP-Kommando, das dort hingeschickt wurde von der Anfrage. Das geht, wie der Name sagt, mit GET an und dann kommt /dump-request. Das ist eigentlich ganz einfach, weil diese Anfrage, die ging ja an den Host, nämlich die JZE.org.UK, an den ist sie geschickt worden und dem wurde gesagt, /dump-request wollen wir von dir. Dieser Pfadname, den wollen wir. Das heißt, der hat einen GET-Befehl für /dump-request gekriegt. Und da steht noch das Protokoll, das benutzt wird, also HTTP in der Version 1.1. Da ist an einer Stelle jetzt ein Newline nicht eingeführt, also der Host ist DJC.org.UK und dann gehört eigentlich ein Newline rein. User Agent ist der vornehme Name für den Browser, das heißt, der kriegt eine Information darüber, welcher Browser das ist und kann die auswerten. Da steht ziemlich viel, da steht zum Beispiel auch drin, welche Betriebssystemversion ich habe und sowas ähnliches. Es stehen noch weitere Informationen drin, zum Beispiel, welche Encodings es gibt. Also kann ich denn zum Beispiel komprimierte Dateien übertragen? Also mit GZIP kann ich zum Beispiel Dateien übertragen und mein Browser wird das akzeptieren. Was verstehe ich denn? Ich verstehe zum Beispiel XML, ich verstehe XHTML, ich verstehe HTML, ich verstehe reinen Text. Und was da akzeptiert wird, standardmäßig sagt mein Browser dem Server schon, von Anfang an. Und er sagt ihm auch, ich bin sozusagen in einer deutschsprachigen Umgebung. Es gibt die Sprachen, das heißt, wenn es die Seiten in mehreren Sprachen gibt, dann wird die deutschsprachige Variante genommen. Und das ist noch lange nicht alles, was man rauskriegen kann. Also man kann natürlich insbesondere mit den IP-Adressen, ich habe die da oben absichtlich ein bisschen unkenntlich gemacht, weil das wäre dann sozusagen die feste IP-Adresse von meinem Bürorechner, die da stehen würde. Über die kann ich natürlich noch eine ganze Menge weitere Dinge rausfinden. Also das ist zunächst einmal dieser Request. Und auf den Request kommt was zurück. Auf den Request kommt zurück HTML. Also es kommt zunächst mal auch so ein Rahmen drumherum, nämlich ein Header und dass das jetzt Content-Type-Text HTML ist, der da kommt. Aber dann kommt HTML. Und HTML ist im Prinzip das, was dann angezeigt wird. Die Seite, die dann angezeigt wird, wissen wir ja, die kann sehr schön sein, bunt und Fettdruck und Kursiv und alle möglichen Schriftarten werden verwendet. Das ist also nicht reiner Text, sondern es ist formatierter Text. Und diesen Text zu formatieren, das hängt mit dem M in HTML zusammen, nämlich mit dem Markup. Wenn Sie überlegen, was früher passiert ist, als Text sozusagen als Manuskript irgendwo in einem Verlag eingereicht wurde und dann von dem Setzer in die Form gebracht wurde, wie er tatsächlich gedruckt werden kann. Da muss man sich natürlich genau überlegen, wo sind Dinge, die sind fett, wo sind Dinge, die sind kursiv, oder was ist jetzt eine Überschrift der Ebene 1, was ist eine Überschrift der Ebene 2, oder auch ist das ein Wort, das in das Register gehört, oder ähnliche Überlegungen. Und was da passiert ist, ist, dass entweder der Autor, wenn er sozusagen eine Überarbeitung gemacht hat oder auch der Setzer oder bestimmte andere Leute über den Rohtext gegangen sind, der zunächst mal reiner Text war und Zusatzinformationen eingetragen haben, von Hand meistens. Und da ist ein Beispiel, das ich jetzt aus dem Web gefunden habe, über so eine typische Seite, die von Hand annotiert wird, wobei da auch eine ganz genaue Syntax festgelegt ist für das Drucken. Also es ist wirklich so, dass der Setzer eben bestimmte Abkürzungen benutzt hat, die dann was bedeuten tatsächlich, wenn das wirklich dann in einen maschinellen Satz geht. Also dieses Hinzufügen von Anmerkungen war das, was man gemacht hat, um aus einem Text sozusagen eine schöner formatierte Version zu kriegen. Und diesen Prozess, dass man was unterstreicht und hinschreibt, das soll fett sein, den nennt man Auszeichnung. Also wenn Sie mit einem Drucker reden oder mit einem Setzer, dann sagt er, diese Seite ist schon ausgezeichnet, weil da eben diese Anmerkungen schon drin sind. Und das ist also die Auszeichnung von Texten, und das englische Wort dafür ist Markup. Also dass ich wirklich eben markiere, Markierungen angebe, wie was zu drucken ist. Und das ist dann eben so das Prinzip für Auszeichnungssprachen, Markup-Languages. Die machen nämlich genau das, dass ich den Text an bestimmten Stellen markiere mit Angaben für seine Darstellung. Und HTML steht ja für Hypertext Markup Language, das ist eben so eine Markup-Sprache. Man muss auch da wieder sehen, das Web ist auch nur ein Beispiel. Es gibt, HTML ist nur ein Beispiel, es gibt ganz viele andere Markup-Sprachen. Also eine zum Beispiel ist das RTF, das Rich Text Format, was Sie aus jeder besseren Textverarbeitung erzeugen können. Da können Sie in dem Format exportieren, das ist so ein Austauschformat für formatierte Texte. Oder wenn ich, wie wir alle hoffen, wenn Sie mal irgendwann wissenschaftliche Arbeiten schreiben, dann ist ein Textverarbeitungssystem oder Textsatzsystem, das da in Frage kommt, LaTeX, das ist auch letztlich auf der Basis von einer Markup-Sprache. Ich habe bloß, um das klarzumachen, hier zwei Beispiele. Das ist genau der gleiche Text und auch die gleiche Auszeichnung in zwei verschiedenen Markup-Sprachen. Bloß, dass man mal das Prinzip sieht. In HTML ist es so, dass der Text, der heißt irgendwie Überschrift, plus Text, Text, kursiver Text und Punkt in Aufzählung steht da. Da gibt es eben diese Markup-Elemente, die stehen immer in Spitzenklammern. Mit denen werden wir uns jetzt noch ganz ausführlich rumärgern müssen. Gut, da hätte nur ein Schrägstrich eingehört, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Bei LaTeX ist es so, dass die Auszeichnung ein bisschen anders ausschaut. Da ist auch so ein Zeichen, das besonders auffällt, so ein Sonderzeichen, das alle diese Markups einleitet, und das ist in dem Fall dieser Backslash. Und man sieht, die Befehle heißen irgendwie anders, ja, nicht gar nicht so anders. Hier steht ein P, da oben steht Paragraph. In HTML macht man irgendwie diese Spitzenklammern auf und manchmal auch wieder zu, und dort hat man explizit geschweifte Klammern für das, was dann tatsächlich der Paragraph ist als Anhang oder was dann kursiv ist. Das heißt, es sind doch deutlich verschiedene Konzepte. Ja, also zum Beispiel das deutsche Ü wird da mit Backslash Ausrufzeichen U gemacht, und hier wird es ganz komisch gemacht mit und U um Strichpunkt. Aber letztlich haben beide die gleichen Konzepte. Es gibt irgendwelche Sonderzeichen, mit denen ich klar mache, das hier ist eben ein Sonderzeichen aus dem deutschen Zeichensatz, das hier ist ein Paragraph und das hier ist kursiv zum Beispiel. Wie das ausgezeichnet wird, ist eben sehr konventionsabhängig. In RTF schaut es wieder anders aus. Ich kann jetzt bei dem Auszeichnen auch verschiedene Abstraktionsebenen benutzen. Also ich kann natürlich sagen, das habe ich vorher schon in meinem Beispiel ein bisschen angedeutet, ich kann sagen, dieser Text soll in Helvetica Fett 14 Punkt geschrieben werden. Damit ist es vielleicht auch die Rolle einer Überschrift, weil ich alle Überschriften in Helvetica Fett 14 Punkt schreibe. Das heißt, ich vermittle damit auf dem Weg, dadurch, dass ich eine Formatierung angebe, implizit und insgeheim so eine inhaltliche Information. Das ist eine Überschrift, das ist was Wichtiges. Was natürlich schöner ist, ist, dass ich sage, in einer zweistufigen Art und Weise, das ist eine Überschrift der Ebene 1, und an einer anderen Stelle sage, alle Überschriften der Ebene 1 werden in Helvetica Fett 14 Punkt geschrieben. Das kennen Sie aus Textverarbeitungssystemen auch, da gibt es diese Druckformatvorlagen und Styles und wie die alle heißen, wo man auch sowas machen kann, dass ich einen Namen vergebe für eine bestimmte Formatierung, und solche Namen, die Überschrift oder so, sind meistens auch vorgegeben in so einem System. Das bedeutet, man kann Inhalt und Darstellung also entweder vermischen in der Auszeichnung oder man kann sie voneinander trennen, und besser ist es natürlich, sie zu trennen, weil ich dann insbesondere die Regeln alleine ändern kann und dann an, zum Beispiel sage, meine Überschriften sind jetzt ein 16-Punkt statt ein 14-Punkt, und dann sind alle Überschriften sozusagen implizit geändert. Während wenn ich es an jeder Stelle einzeln formatiert habe, dann muss ich es an jeder Stelle einzeln natürlich auch ändern. Ein weiterer großer Vorteil von der abstrakten, sozusagen inhaltsbezogenen Auszeichnung ist, dass wenn ich jetzt ein Gerät habe, das eine bestimmte Schrift zum Beispiel nicht darstellen kann, dass ich dann ein für alle Mal eine Ersatzregel sozusagen definieren kann, wie das Gerät das macht. Und gar nicht zu vernachlässigen, man hat so einen Zwang, auch einheitlicher zu arbeiten, wenn man zunächst mal sagen muss, es gibt Überschriften der Ebene 1, 2 und 3. Wenn ich so frei formatiere, dann gibt es vielleicht noch eine Überschrift der Ebene 2,5, die irgendwo da dazwischen steht. Andererseits ist es natürlich so, wie immer, wenn ich was standardisiere, verliere ich die komplette Flexibilität. Also ich kann dann nicht mehr alles machen, was theoretisch möglich wäre. Oder das ist zumindest dann umständlicher. Ja, jetzt haben wir also genügend an Konzepten da, um uns diesem Hypertext Markup Language Gebilde mal zu nähern. Also HTML heißt Hypertext Markup Language. Das ist eine Sprache, die aufbaut eigentlich auf einer Sprache, die schon auch wieder ziemlich alt ist, von 1969 stammt, von Goldfarb, Mosher und Lowry. Das waren IBM-Forscher und die haben eine sogenannte Generic Markup Language definiert, eine Sprache, in der man beliebige Auszeichnungssprachen definieren kann. Die hieß dann GML, was ganz praktisch ist, weil das gleichzeitig ihre Namen waren als Akronym. Und die ist dann standardisiert worden von der ISO und hieß von da an Standard Generic Markup Language, SGML. Und die hat eigentlich, diese Sprache hat angefangen mit diesen spitzen Klammern, die man in HTML jetzt daran trifft. Und 1989 war also die Geburtsstunde des World Wide Web, was, wie hoffentlich alle wissen, in Europa war. Es ist keine amerikanische Erfindung, wie übrigens viele Dinge in der Informatik. Das stammt im Prinzip aus der Schweiz, von dem Kernforschungszentrum CERN, weil die eben so viele internationale Projekte haben, wo Leute aus verschiedensten Instituten zusammenarbeiten, hatten die das praktische Bedürfnis, ein verteiltes Informationssystem anzulegen, wo die Seiten, die auf den verschiedensten Servern der Physikinstitute lagen, eben in ein Dokument sozusagen logisch zusammengebunden wurden. Und die haben eben, Tim Berners-Lee und Robert Caillot haben damals für interne Zwecke des CERN dieses HTML definiert und haben, weil sie nichts neu erfinden wollten, SGML genommen und dort einen speziellen Dokumenttyp definiert, den ein bisschen vereinfacht sogar noch. Und das war dann sozusagen dieses HTML. Da ging es dann lang dahin, hat gedauert, bis das sozusagen eine Sichtbarkeit übers CERN rausgekriegt hat. Der große Durchbruch waren die erste richtige Browser-Software, die es auch dann für viele Plattformen schon bald gab, das Mosaic vom National Center for Supercomputing Applications. Und von da an haben sich Browser, also aus dem Mosaic ist dann Netscape sozusagen letztlich geworden und aus dem Netscape dann irgendwie Firefox, also die Linie ist sozusagen bis heute noch da und Sie wissen ja, dass es viele andere Browser auch gibt. Und das HTML hat sich natürlich in der Zeit auch so ein bisschen weiterentwickelt. Also bis 1999 kann man sagen, hat das HTML eine relativ dramatische Entwicklung mitgemacht, ist immer wieder erweitert worden. Seit 1999 kann man aber sagen, dass es ziemlich stabilisiert ist. Eine Sache ist um 2000 rum passiert, das ist ganz interessant, dass das HTML sich sozusagen gespalten hat. Es gibt zwei Versionen, das klassische HTML und ein XHTML, das einen bestimmten Dokumentstandard XML verwendet. Das erkläre ich nochmal ein bisschen genauer. Aber eigentlich haben wir momentan zwei Versionen von HTML parallel, das HTML 4 und das XHTML 1. Es ist jetzt wieder ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Also es gibt ernsthafte Überlegungen, auch vom World Wide Web Konsortium betrieben, ein HTML 5 zu entwerfen, das dann zwei Syntax-Varianten, eine richtige HTML-Variante und eine XML-Variante haben soll. Da ist die Diskussion ganz aktuell. Also wenn Sie auf den weltweit W3C-Servern schauen, also von diesem Konsortium, das die Standardisierung von HTML betreibt, wo immer noch der Tim Berners-Lee eine ganz wichtige Rolle spielt, dann haben die gerade jetzt vor eigentlich ein paar Tagen den letzten Draft für HTML 5 dorthin gelegt. Aber das wird sicher noch Jahre dauern, bis das ein Standard wird, also keine Sorge. Grundsätzlich ist es klar, was HTML kann, Textattribute festlegen, spezielle Textformatierungen definieren und es kann auch einen gewissen Grad an Interaktivität. Wofür es am bekanntesten geworden ist, ist natürlich diese Möglichkeit, Hyperlinks zu setzen, das heißt Dokumente an irgendeiner Stelle des Web einzubinden. So, was wir jetzt wollen, ist, dass wir HTML wirklich im Detail versuchen zu verstehen. Wer von Ihnen hat denn schon mal HTML geschrieben? Eine interessante Frage. Naja doch, das hat sich deutlich verbessert. Also es ist vielleicht die Hälfte oder ein bisschen mehr. War in den vorhergehenden Jahren deutlich weniger. Also die, die das schon gemacht haben, werden sich möglicherweise jetzt relativ leicht tun. Ich habe auch nicht vor, die Sprache jetzt in der letzten Feinheit hier in der Vorlesung zu erklären. Aber wir werden natürlich Übungsaufgaben dazu machen. Und die wichtigsten Prinzipien erkläre ich hier schon auch. Also ich habe schon von den spitzen Klammern gesprochen. Also grundsätzlich besteht so ein HTML-Dokument aus sogenannten Tags. Und diese, oder Elemente, sagt man auf Deutsch meistens. Und diese Tags haben natürlich ein Schlüsselwort, das da drin steht, und eine spitze Klammer vorne und eine spitze Klammer hinten. Und normalerweise hat so ein Tag eben eine von zwei Formen. Entweder es ist ein Einzeltag oder es ist eine Klammer quasi zwischen dem Beginn und dem Ende-Paar. Ein Einzeltag wäre zum Beispiel so eins, das bloß einen Zeilenvorschub macht, Break. Und ein klammerartiges Tag, das also einen Beginn und ein Ende hat, wäre das Paragraph-Tag hier, das mit P angeht und mit Slash P aufhört. Und da sieht man schon die Konvention, wenn es so ein Klammerpaar ist, dann ist das Ende immer genauso wie der Anfang, bloß dass da noch ein Schrägstrich drin steht. So, also man kann so ein Tag hinschreiben, einzeln, oder man kann ein Tag hinschreiben, irgendwas, was dann zwischen den Tags kommt und dann das entsprechende Ende-Tag. Dann kann ich, wie man da oben sieht, hier auch ein Attribut mit reinschreiben, das muss nicht sein. Diese Syntax, die da angedeutet ist, die eckigen Klammern und die Sterne, das ist jetzt Meta-Syntax, wie es ist vielleicht in der Informatik-Programmierungsvorlesung schon sehen, also das sind nicht Bestandteil der Syntax, sondern das heißt, diese Attribute kann ich auch weglassen oder ich kann auch mehrere davon hintun. Und ein Attribut, ja, ist einfach ein Wort, ein Ist-Gleichzeichen und dann kommt geschickterweise immer in Anführungszeichen, muss man nicht machen, ist aber empfehlenswert, eben ein Wert. Solche Attribute können zum Beispiel Class oder ID sein, die gibt es fast immer, aber es können auch ganz spezifische Attribute für dieses Tag sein, das zum Beispiel, wenn eine Zeichensatzgröße festgelegt wird, dann steht in dem Attribut eben, wie groß der Zeichensatz ist. Was wichtig ist, ist, dass die Art und Weise, wie nun dieses HTML-Dokument formatiert ist, ob da ein Zeilenumbruch da ist, ob mehr oder minder viele Leerzeichen da sind, ob da Tabulatoren verwendet werden, das spielt keine Rolle für das, was angezeigt wird. Sie können das also aus einem langen Schlauch schreiben, ohne Punkt und Komma sozusagen, also ohne Zeilenumbrüche, oder Sie können es mit schön strukturiert in Zeilen schreiben und einrücken. Das Ergebnis, was angezeigt wird, wird immer dasselbe sein. Also das Formatieren im Sinn der Lesbarkeit des HTML-Textes ist ganz unabhängig von der Ansicht, die Sie dann letztlich im Browser kriegen. Ja, und das ist eine Geschichte mit diesen Kommentaren, die man einfach kennen muss. Bei fast jeder Sprache, mit der man zu tun hat, lohnt es sich immer ziemlich bald, sich anzuschauen, wie kann ich Kommentare schreiben, weil ich damit Texte zum Beispiel außer Gefecht setzen kann, die noch nicht funktionieren, oder eben auch wirklich Bemerkungen hinzufügen. Das geht in dem Fall also mit einem relativ komplizierten Sequenz mit einem Ausrufezeichen nach dem Kleiner und zwei Strichen. Und der Schluss ist dann gespiegelt, aber das Ausrufezeichen weg. Ja, ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist nun dieses hier über die Doctype-Zeile dort oben, werden wir gleich noch mehr reden. Das geht an mit einem Tag, das heißt HTML. Und das Tag endet hier unten mit Slash HTML. Und man sieht schon, es ist so eine hierarchische Struktur. Sie haben eigentlich einen Baum, den Sie da vor sich haben im Prinzip, von Elementen. Ganz oben ist ein HTML-Element, das ist die Wurzel von dem Baum. Und der hat nun in seinem Rumpf sozusagen, also zwischen HTML und End-HTML, mehrere andere Elemente. Eins ist Head und eins ist Body. Das heißt, es geht so auseinander. Da gibt es hier also den Head und da gibt es den Body. Und wenn Sie in den Head reinschauen, der hört hier wieder auf, dann ist da ein Element in dem Fall drin, nämlich Title. Und im Body sind in dem Fall mehrere Elemente drin. Da kann man sich jetzt übrigens darüber unterhalten, wie ob man den Text jetzt auch mit hier in diesen Baum aufnimmt. Das wäre also durchaus zur Übersicht halber ganz gut. In dem Sinn haben Sie hier nämlich auch in dem Body eine ganze Reihe von Sachen. Dort haben Sie nämlich einen Text, haben ein Br, also einen Zeilenvorschub, dann haben Sie einen Font, an dem Text dranhängt, und das gleiche nochmal, Font, an dem Text dranhängt, genau, dann haben Sie nochmal einen Zeilenvorschub, dann haben Sie ein B, an dem Text dranhängt, und ein I an dem Text dranhängt. Also das ist in dem Fall ein relativ breiter Baum an der Stelle. Ja, und dann sind wir aber auch, glaube ich, fertig. Und da jeweils natürlich, welcher Text da drin steht, habe ich jetzt nicht mehr weiter angegeben. Also das ist ein ganz stark strukturiertes Gebilde, eine Klammerstruktur, die einem Baum entspricht. Es ist bei HTML so, dass Sie die Trennung zwischen Inhalt und Darstellung machen können oder auch nicht. Das heißt, Sie können HTML-Elemente verwenden, wie zum Beispiel H1, was heißt, das ist ein Header Level 1, also eine Überschrift der Ebene 1. Sie können aber auch explizit sagen, ich benutze dieses Font-Element und gebe wirklich genau an, welche Schriftart benutzt wird und ich gebe an, welche, ob es fett ist oder nicht und welche Größe benutzt wird. Das kann ich also auch explizit aussagen. Beides ist in der Sprache zunächst mal unterstützt. Eine Sache ist grundsätzlich überlegenswert, wenn Sie an die Geschichte von HTML denken. Das ist also in den Ende der 80er Jahre entwickelt worden. Damals waren die Browser natürlich für relativ einfache Systeme. Es gab noch gar nicht so aufwendige Grafiksysteme wie heute. Das war relativ schlechte Auflösung auch da. Es gab noch viele reine Textterminals. Das heißt, man hat von vornherein das so konzipiert, dass das Gerät, das Anzeigegerät, eine relativ starke Kontrolle über die Darstellung hat. Und das merkt man auch heute noch, dass ich in praktisch allen Browsern die Möglichkeit habe, selber festzulegen, wie groß sollen denn zum Beispiel bestimmte Schriften sein. Ich kann also wirklich Standardschriftarten festlegen für serifenlose und serifenbehaftete Schrift zum Beispiel und auch eine bestimmte Größe. Und im Prinzip sieht man hier, dass es eigentlich eine Besonderheit ist, dass ich den Seiten erlaube, dass sie andere als meine Schriftarten, die ich im Browser eingestellt habe, benutze. Das ist natürlich ein Graus für den Webdesigner, der im Prinzip die Kontrolle über die Seite haben will. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass HTML als Sprache eigentlich nicht dafür gedacht ist, ein richtig gutes, stabiles Layout zu machen, im Gegensatz zum Beispiel zu PDF, was eine Sprache ist, die wirklich ein fixes Layout beschreibt. Dort ist es so, dass es eine Sprache ist, die strukturierte Inhalte beschreibt, die eigentlich per Konzept möglichst anpassbar an verschiedene Anzeigebedingungen sein soll. Also insofern ist in HTML grundsätzlich die Kontrolle über die Darstellung komplett zu übernehmen, so ein bisschen ja, wesensfremd eigentlich, das soll man gar nicht tun. Der Dokumenttyp, den man da sieht, das ist jetzt diese erste Zeile, die wir dort oben gesehen haben. Das heißt Doctype, das ist also die erste Zeile von einem HTML-Dokument. Die muss auch nicht dastehen, ehrlich gesagt. Die meisten Browser akzeptieren das auch ohne. Die überprüfen das auch nicht. Aber trotzdem spezifiziert diese Zeile sozusagen, welche Version wirklich benutzt wird von HTML. Und diesen Zeichensalat muss man gar nicht so genau verstehen, aber eine wichtige Information steht drin, nämlich, dass das HTML 4.0.1 ist und das ist die derzeit aktuelle stabile Version für HTML. Und da gibt es noch drei verschiedene Varianten, nämlich das sogenannte strikte HTML 4.0.1, das strikte HTML, in dem steht ja sonst nichts mehr dahinter, sondern bloß 4.0.1. Dann gibt es ein sogenanntes Transitional, das bestimmte ältere Konstrukte zulässt, die nicht im Standard wirklich vorgesehen sind. Und es gibt ein sogenanntes Frameset, ein Frameset-Dokumenttyp, den müssen wir uns noch genauer anschauen. Der wird gelegentlich benutzt, sollte man eigentlich nicht allzu viel benutzen. Hat nicht allzu viel Bedeutung. Wichtig für uns jetzt ist es, dass es 4.0.1 so der Standard im Moment ist und dass man sozusagen im Detail in dem Doctype sieht, wie genau sozusagen der Standard eingehalten werden muss. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen was über den Inhalt. Wir hatten ja hier dieses Head-Element und das Body-Element. Und man hat schon gesehen, im Body, da steht irgendwie der richtige Text drin, was die HTML-Seite ausmacht. Und im Head stand vorher bloß der Titel. Der Titel ist das, was dann wirklich oben in dem Browserfenster erscheint, als Titel des Fensters. Was auch zum Beispiel erscheint, wenn eine Suchmaschine die Seite findet, dann schreibt die normalerweise auch das dort oben hin. Oder was Bookmarks benutzen, wenn sie die Seite eben irgendwie bezeichnen müssen. Außerdem kann ich in diesen Head eine Menge andere Informationen reinstecken, die der Benutzer nicht sieht. Den Titel sieht er ja. Die andere Maschinen vielleicht sehen, insbesondere der Browser sehen kann oder auch insbesondere die Suchmaschinen sehen kann. Und zwar sind das sogenannte Meta-Angaben. Also eine wichtige Meta-Angabe ist einfach ja, wie so ein Katalog in der Bücherei, wo ich sage, was ist denn der Autor, was ist eine Beschreibung des Dokuments, was sind Schlüsselworte, wann ist es denn entstanden. Das kann ich hier in dem Head als Meta-Angaben mit reinlegen. Das ist insofern relativ wichtig, weil die typischerweise auch von den Suchmaschinen mit untersucht werden. Das heißt, das kann guten Sinn machen, dort Einträge zu haben, insbesondere bei Keywords, weil Sie dann zum Beispiel zu einer deutschsprachigen Seite das englischsprachige Keyword mit dazu nehmen können und damit unter diesem Stichwort auch erfasst werden, dass das Ihre Seite damit was zu tun hat. Das ist die eine Sache. Was auch wichtig ist, ist, dass es dann Standards gibt. Es gibt den Dublin Core Standard zum Beispiel, der nach einer großen Universität in den USA bezeichnet ist, also nichts mit der oder nur ganz indirekt mit der Stadt in Irland zu tun hat. Die haben noch ein eigenes Schema für diese Meta-Angaben entwickelt, also ausgehend von ihrem Bibliothekskatalog. Und wenn man solche Angaben nach dem Dublin Core macht, dann gehen die mit DC an, dc.creator. Was eine witzige Meta-Angabe ist, weil ich vorher von den Suchmaschinen geredet habe, dass sie auch reinschreiben können, Robots mit dem Wert noindex. Das heißt, dass sie von dieser Seite, sozusagen für diese Seite vorschreiben, dass Roboter, also Maschinen, die das Web systematisch durchsuchen, diese Seite nicht indizieren sollen. Also diese Roboter, die von den Suchmaschinen rumgeschickt werden. Wobei das natürlich ein frommer Wunsch ist prinzipiell. Also ob die das wirklich respektieren, weiß man nicht, aber man dokumentiert es damit explizit. Was interessanter vielleicht noch ist und praktischere Wirkungen hat, ist, dass sie sowohl dem Server als auch dem Browser organisatorische Informationen mitgeben können. Zum Beispiel können sie sagen, welcher Content-Type das ist, naja, HTML, aber sie können auch den Zeichensatz sagen, zum Beispiel, dass das ein bestimmter ISO-Zeichensatz oder UTF oder sowas ist. Und was für Zwischenstationen, über die die Seite im Netz geleitet wird, ganz interessant ist, ist die Lebensdauer dieser Seite. Sie müssen sich nämlich vorstellen, dass gerade viel benutzte Seiten, die Sie abrufen, in der Regel nicht direkt von dem Server geladen werden, von dem Sie kommen, sondern von sogenannten Proxy-Servern. Also wenn Sie jetzt über T-Online oder so ins Internet gehen, dann ist es bei den viel genutzten Seiten so, dass die auf einem Proxy-Server von T-Online liegen und von dort geladen werden und der lädt die immer mal wieder von dem Originalserver nach. Das ist natürlich erheblich effizienter, gerade wenn viele Leute zugreifen, als wenn alle auf den Originalserver zugreifen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass das veraltet, logischerweise, dass der Proxy-Server nicht die aktuelle Version hat. Und deswegen kann man hier festlegen, mit einer zugegebenermaßen ein bisschen exotischen Syntax, HTTP equiv gleich expires, aber das Wichtige ist, dass es funktioniert, kann man angeben, wann sozusagen Verfallszeitpunkt ist, wann diese Seite auf jeden Fall neu geladen werden muss. Oder man kann auch einfach sagen, eine bestimmte Zeit in Sekunden, die diese Seite gültig ist und dass sie wieder nachgeladen werden muss. Das heißt, auf einer News-Seite wird man die Sache natürlich sehr kurz halten oder dafür sorgen, dass die gleich wieder nachgeladen wird. Und auf irgendeiner Seite mit, was weiß ich, Regeln fürs Prüfungsamt oder so, da macht es nichts, wenn die irgendwie ein paar Stunden oder auch vielleicht einen Tag nicht nachgeladen wird. Ja, eins, was man noch vorher gesehen hat in unserem Beispiel auch schon, da stand irgendwie dieses komische U-Ummel irgendwo drin am Anfang von Überschrift. Das sind also Sonderzeichen, die man nicht so einfach eingeben kann. Also wenn ich Text einfach reinschreibe, na gut, ich kann zunächst mal alles angeben, was in meiner Tastatur geht und was mein Editor verkraftet. Das ist aber grundsätzlich gefährlich, weil wir haben uns mit Zeichensätzen schon befasst. Und da kann es mir sehr gut passieren, dass ich damit Seiten produziere, die nur auf meinem auf dem Betriebssystem oder vielleicht sogar noch einer engeren Einschränkung der richtigen Betriebssystemversion oder so mit den richtigen Konfigurationsparametern sichtbar ist, wie es mein System ist. Also wenn das mit Windows macht, dann geht es möglicherweise auf dem Macintosh nicht mehr oder auf Linux oder so. Also nicht so gut. Das heißt, ich sollte die Sonderzeichen in irgendeiner standardisierten Form angeben. Und da gibt es verschiedene Wege. Einer ist, dass ich den Unicode wirklich angeben kann. Über Unicode haben wir uns schon unterhalten und den kann ich wirklich durch eine Unicode-Nummer spezifizieren in HTML, was aber nicht so gut zu lesen ist natürlich, wer weiß schon, dass 8364 das Eurozeichen ist. Und damit das besser lesbar ist, gibt es explizite Namen. Die gehen immer mit komischerweise mit einem und an und hören mit einem Strichpunkt auf. Also und Euro ist das Eurozeichen und REC ist das Registered Trademark. Ja, und da gibt es natürlich einen Katalog, da kann man nicht was Beliebiges nehmen, sondern da muss man zum Beispiel in Self-HTML oder an einer anderen Stelle nachschauen, welche Zeichen es da gibt. Und da sind eben auch die Umlaute, die deutschen Umlaute drin. Und die Logik dabei ist immer so, dass man den Buchstaben ohne die deutschen Doppelpünktchen nimmt und Ummel dahinter schreibt und einen Strichpunkt. Und es kann ein kleiner oder ein großer sein und dadurch entstehen diese Klein-A-Ummel bis Groß-U-Ummel Sequenzen, was also plus eben ein kleines e und ein großes ü ist. Und das scharfe S gibt es auch, das ist ein SZ mit Ligatur, also eine Ligatur hat man ja schon, also ein S und ein Z zusammengeschrieben, daher stammt nämlich das scharfe S ursprünglich und das sieht man auch hier, deswegen heißt das SZ-Ligatur. Die braucht man an manchen Stellen auch, nämlich wenn wir ganz einfach einen Text schreiben, sollten Sie nämlich Text schreiben, in dem irgendwie eine spitze Klammer vorkommt oder auch ein kleiner Zeichen, dann ist das natürlich ein bisschen doof, wenn Sie das in HTML machen, weil diese spitze Klammer ist der Anfang von dem HTML-Tag benutzt wird. Das heißt, wenn das mitten in Ihrem Text vorkommt, dann schmeißen Sie die Struktur von dem Text total durcheinander. Das heißt, gerade das kleine Zeichen, das größere Zeichen, das und, die Zeichen, die in HTML eine besondere Rolle haben, die muss man natürlich, wenn sie in Text vorkommen, den wir bloß anzeigen wollen, muss man die auch mit solchen Sonderzeichen-Sequenzen beschreiben. Man nennt das auch, dass die maskiert werden. So, das ist jetzt die letzte Folie vor der Pause. Ich möchte mich sozusagen ein bisschen rechtfertigen, warum wir das jetzt alles machen, dass wir HTML im Detail anschauen. Ich habe schon sehr oft gehört, was ist das eigentlich für ein Unsinn? HTML schreibt man ja auch im professionellen Bereich nicht mehr von Hand, sondern da gibt es Werkzeuge dafür, was natürlich stimmt. Ich habe da eine Reihe von Werkzeugen auch da oben hingeschrieben. Also sehr bekannt wäre zum Beispiel Dreamweaver oder Frontpage, aber es gibt eine ganze Menge andere auch. Diese Editorensysteme, ich werde nachher vielleicht zu Beginn der zweiten Abteilung einen auch mal aufrufen, die sind natürlich sehr bequem. Die erlauben es einem vor allem auch direkt sozusagen in der grafischen Darstellung zu arbeiten und das HTML vielleicht nicht immer gleich bewusst zu haben. Das heißt, ich muss vieles von HTML nicht wissen. Die Gefahr ist natürlich, dass ich letztlich keinen Überblick mehr habe, welcher HTML-Code entsteht. Manche dieser Editoren, da sind manche besser, manche schlechter, die erzeugen auch jede Menge zusätzlichen Code, der bloß dafür da ist, dass der Editor sich in seinem erzeugten Code wieder auskennt, was im Prinzip gar nicht notwendig wäre und damit er Schwierigkeiten macht, wenn man mit einem anderen System weiterarbeitet. Also, man kann die Dinger schon verwenden, aber es ist halt so ähnlich wie mit vielen anderen Sprachen. Wenn man die Maschinensprache mal verstanden hat, dann kann ich natürlich mit Sprachen höherer Ebene arbeiten. Trotzdem ist es eine Hilfe für einen Informatiker, wenn er einmal verstanden hat, wie so eine Maschinensprache funktioniert. Er wird dann natürlich in Sprachen, in höheren Programmiersprachen arbeiten, aber es erspart ihm nicht, das einmal verstanden zu haben. Und genauso ist es bei HTML auch. Also wenn man das einmal verstanden hat, dann heißt es ja nicht, dass man sein ganzes Leben lang immer bloß HTML-Code schreibt. Aber es hat den großen Vorteil, man kann nachschauen, was zum Beispiel so ein Werkzeug generiert, kann eventuelle Fehler finden, hat einfach ein besseres Verständnis für die Konzepte, die dahinter liegen, insbesondere wenn dann irgendwelche Fehler auftreten. Und deswegen, wenn man solche Werkzeuge benutzt, wird ein Profi sehr wohl immer wieder auch in den HTML-Code schauen. Also da kann man meistens den HTML-Code sich auch anzeigen lassen, indem er arbeitet. Also insofern glauben Sie jetzt nicht, wir wissen nicht, dass es diese Werkzeuge gibt und wir quälen Sie, dass Sie HTML schreiben müssen. Wir wollen einfach, dass Sie die Konzepte mal verstanden haben. Das sind jetzt ein paar Wochen, in denen Sie mit HTML was zu tun haben. Und wenn Sie danach nur noch mit den Werkzeugen arbeiten, ist es schon auch recht. Aber man soll es sozusagen einmal verstanden haben. Okay, dann wäre es Zeit vielleicht für eine Pause. 5:05 auf dieser Uhr möchte ich wieder weitermachen. Zu HTML, nicht mehr allgemein, zu Hypertext, haben wir eine ganze Menge Allgemeines jetzt schon gesehen. Und Sie sehen, da ist eine ganze Reihe von weiteren Themen vorgesehen, die werden wir aber auch nicht mehr alle heute machen. Ne? Wir hören da irgendwann mal auf. Eine Sache ist natürlich, wie strukturiere ich überhaupt meinen Text? Und diese logischen Textformate, die sozusagen den Inhalt, da stehen die wichtigsten mal hier. Also Überschriften sind vielleicht ganz wichtig, H1 für Header 1 geht bis zur Ebene 6 runter, also die jeweils untergeordnete Überschriftsebene. Dann Absätze für Paragraph sind auch ziemlich offensichtlich, das ist einfach ein Absatz von Text. Dann gibt es ja häufig Listen, die einfach so Bullet-Punkte haben, das wären diese unnummerierten Listen, UL mit Ende UL und jedes einzelne Listenelement fängt man mit LI an und hört mit slash LI auf. Das Ganze gibt es auch noch nummeriert, das heißt dann OL, weil das Ordered List heißen soll. Definition, die anderen, die da kommen, sind eigentlich schon wieder welche, die man relativ selten benutzt. Zitate, da merkt man so ein bisschen Definitionslisten, da merkt man so ein bisschen die historische Herkunft von HTML, dass das eigentlich für wissenschaftliche Artikel da war. Was man ganz gut brauchen kann, ist die Trennlinie, den Horizontal Ruler, heißt das eigentlich HR. Ein paar ganz spezielle Zeichen sollte man unbedingt kennen. Dieses BR habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt für Break. Das ist ein Zeilenumbruch, der wirklich dann in der Ausgabe erzwungen wird. Und sozusagen ein zweites Zeichen, das ein bisschen das Gegenteil fast bewirkt, nämlich dass Dinge auf einer Zeile beisammen bleiben, ist der sogenannte Non-Breaking Space. Das ist auch ein Zeichen, das man ganz grundsätzlich kennen sollte. Das NBSP ist also so wie diese Umlaute und so eine Abkürzung. Der Vorteil von einem geschützten Leerzeichen ist, dass wenn Sie mehrere Worte haben, die zusammengehören, zum Beispiel Sie sagen Version 5 von einem Programm, dann wäre es natürlich blöd, wenn der Umbruch zwischen Version und 5 passiert. Dann sagt man Version, Non-Breaking Space 5 und dann wird der Umbruch immer so gemacht werden, dass Version 5 in einer Zeile ist, entweder in der oberen oder in der unteren, aber nie an der Stelle getrennt wird. Dafür ist ein geschütztes Leerzeichen da. Es gibt auch sozusagen für die Markierung des Textes, für die Auszeichnung des Textes, für die Art eines Textstücks gibt es auch logische Auszeichnungen. Ich kann zum Beispiel sagen, etwas soll betont werden, emphasize, EM. Oder es ist eine starke Aussage, stark betont, strong. Und wie das dann tatsächlich ausgedrückt wird, ob das fett gedruckt wird, kursiv oder farbig oder was auch immer, oder eine Kombination daraus, das überlässt man dann dem Browser an der Stelle. Beziehungsweise, wir werden gleich anschauen, mit sogenannten Stylesheets kann ich das auch noch explizit dann selber beeinflussen. Die anderen Dinge, die kommen, gehen schon wieder stark in die Richtung von wissenschaftlichen Arbeiten, die brauchen wir gar nicht durchgehen, die benutzt man sehr selten, aber es zeigt nochmal, wo das HTML eigentlich herkommt. Ich kann aber natürlich auch auf die andere Ebene steigen. Ich habe gesagt, HTML erlaubt mir diese logischen, inhaltsbezogenen Auszeichnungen und auch die ganz physischen, tatsächlich auf die Formatierung bezogenen Auszeichnungen. Also zum Beispiel Fettdruck wie Bold oder Kursiv, Schreibmaschine wie Teletype, unterstrichen, underline und so weiter. Das sind zunächst mal Dinge, die man natürlich dann nicht mehr ändern kann. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel etwas betonen und deswegen fett drucken und Sie haben da drinnen wieder einen Text, den Sie wieder betonen wollen, dann müsste man den natürlich, um vom Fettdruck abzuheben, wieder irgendwie anders drucken. Wenn Sie in einem Emphasize geschachtelt haben, das würde funktionieren, da wird das System erkennen, dass das geschachtelte Betonungen sind und wird das entsprechend so formatieren, dass man es noch von der Umgebung wegkennt. Beim Fettdruck, da müssen Sie natürlich dann selber dafür verantwortlich. Ne? Wenn Sie das wieder fett machen, dann kennt man es halt von der Umgebung nicht weg, was Sie betonen wollten. Das heißt, da ist grundsätzlich schon mal ein bisschen mehr Denkarbeit nötig. Außerdem ist es so, dass spätestens bei HTML5, so wie das jetzt ausschaut, diese wirklich rein physischen Auszeichnungen stärker in Richtung von einer logischen Auszeichnung sich verändern. Was vielleicht das Kernelement ist in HTML, das eigentlich das World Wide Web am meisten dominiert, sind diese Verweise natürlich. Also es gibt sogenannte Anker im Text, die eine Referenz auf eine andere HTML-Datei bedeuten. Und dafür benutzt man ein Element, das man sich deswegen damit erklären kann, dass das eben ein Anker ist, ein Anchor. Deswegen ist das ein A. Und weil das so oft vorkommt und in Text oft eingestreut wird, schreibt man auch nicht was Langes, sondern was ganz Kurzes, nämlich dieses A für Anchor. Also A, dann kommt der Text, der sozusagen dann in den meisten Browsern unterstrichen dargestellt wird, auf den man klicken kann, also der Ankertext. Dann kommt Ende A. Und in dem ersten Tag, dem Start-Tag, geben Sie an, was tatsächlich die Zieladresse ist. Und dafür hat man dieses href-Attribut, das also nun die Referenz sozusagen auf eine andere Seite ist. Wobei die natürlich eine Seite auf wirklich eine komplette Webadresse sein kann, auf einem anderen Rechner. Über die Webadressen muss ich auch gleich was sagen. Es kann auf dem gleichen Rechner eine Datei sein, der einen Pfad mal angibt, oder es kann eine Adresse sein, die sozusagen relativ zu der gegebenen HTML-Seite in dem Dateibaum navigiert, die zum Beispiel sagt, das ist eben im Oberverzeichnis die Datei xyz.html. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn man mehrere zusammenhängende Webseiten hat, die eine Einheit bilden. Wenn ich das alles relativ adressiere, dann kann ich das ganze Verzeichnis nehmen, zum Beispiel woanders hinlegen, und die Links stimmen noch alle. Wenn ich die absolut adressiere, wäre das natürlich gefährlich. Und bei externen wird man natürlich immer die URL benutzen. Also insofern wird man bei lokalen Sachen vorwiegend relativ adressieren und bei externen vorwiegend diese URI benutzen. Ja, jetzt steht da URI, und das ist was, wo wir ein bisschen in die Tiefe einsteigen müssen. Also diese Adresse, die ich da... Das ist ja auch diese Adresse, die in die Browsers eingeben, wo die Adresse erwartet wird. Sie werden wahrscheinlich URL kennen, da sage ich gleich was dazu. In den Standards heißt es immer, da wird ein Uniform Resource Identifier angegeben. Das ist eigentlich ein Oberbegriff von zwei anderen Dingen, nämlich einem Uniform Resource Locator, der URL, und dem Uniform Resource Name. Das war mal sehr nett gedacht, dass ich sozusagen den Namen für eine Webseite und ihre physische Bezeichnung voneinander trennen kann auch nochmal. Das heißt, ich kann sagen, es gibt die Webseite, was weiß ich, Institut für Informatik, der LMU, und die kann, die heißt irgendwie ifi-lmu.de, die kann aber eine physische Adresse haben, die dann ganz anders heißt. Die URL kann dann ganz anders sein und trotzdem bleibt die URL gleich. So war die Idee. Das wäre ganz schön gewesen, aber das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und solche Sachen findet man in den Standards zum WWW an vielen Stellen. Das heißt, was jetzt passiert ist, URNs benutzt kein Mensch, werden nicht benutzt. Also ist URI und URL das Gleiche, weil das war ein Oberbegriff für zwei verschiedene Sachen. Der eine Fall davon ist weggefallen. Also ist jetzt überall da, wo jemand von der URI spricht, ist eigentlich die Rede von der URL. Ja, und diese Syntax der URI bzw. der URL, die funktioniert so, die haben Sie bestimmt schon 100.000 Mal benutzt, da vielleicht noch nicht genau angeschaut, was das ist. Da steht vorne das Protokoll, dann kommt ein Doppelpunkt, dann kommt ein Schrägstrich, dann kommt ein lokaler Netzwerkname, der in der Regel fehlt, dann kommt ein Hostname, dann kommt ein Doppelpunkt, dann kommt ein Portname und dann kommt ein Pfad. Also das Klassische wäre http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich www.mimuk.de. Da haben wir hier das Protokoll http, keinen lokalen Netzwerknamen, deswegen sind die zwei Schrägstriche hintereinander. Und den Hostnamen www.mimuk.de und dahinter kommt gar nichts mehr. Das heißt, es ist weder ein Port noch ein Pfad angegeben. Das ist so das Häufigste. Es kann natürlich auch komplizierter sein. Übrigens, wenn da kein Pfad angegeben ist, dann wird das Root-Verzeichnis genommen, das der Server hat, um seine Dateien abzulegen, und wird dort nach einer Standarddatei namens index.html gesucht. Ja. Es kann aber auch genauer sein. Ne? Es kann hier eine lokale Bezeichnung angegeben werden, dann steht zwischen den zwei Schrägstrichen was drin. Das kommt in der Praxis sehr selten vor. Ich habe das eigentlich nur deswegen aufgenommen, dass man versteht, warum diese zwei komischen Schrägstriche da sind. Das ist dafür da, dass man noch was dazwischen schreiben kann. Was schon vorkommt, ist, dass man hinter dem Hostnamen einen Port angibt, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Server ansprechen will. Da muss man vielleicht mal wissen, was ein Port ist. Also, wenn so ein Rechner, so ein Webserver oder generell ein Server im Netz läuft, mit dem Netz verbunden ist und irgendwelche Informationen von anderen Anfragen, von anderen Rechnern geschickt bekommt, dann sind es ja verschiedene Programme, die das verarbeiten müssen. Also es gibt zum Beispiel ein Programm wie den Webserver, der eben auf HTTP-Requests wartet. Es gibt aber auch andere Programme, die zum Beispiel bloß Mail weiterverteilen wollen oder die irgendwelche administrativen Befehle entgegennehmen. Und damit sozusagen das sauber sortiert wird, welches Programm das bekommen soll, gibt es einen sogenannten Port. Das ist eine logische Nummer eigentlich, unter der, also eine reine logische Einheit, die aber durch eine Nummer ausgedrückt ist, wo man sagt, der Server, ein bestimmter Server, horcht sozusagen auf alle Requests, die eine bestimmte Portnummer mit sich tragen. Und sehr häufig ist das für bestimmte Standardprotokolle wie HTTP oder so auch vorkonfiguriert. Das heißt, da verwenden Sie eine Portnummer, ohne das wirklich zu wollen. Manchmal will man aber die explizit beschreiben. Wenn man zum Beispiel zwei Webserver hat, dass man was bei sich, einen Tomcat und einen Apache, also Standalone Tomcat und Apache laufen hat, dann kann man eben sagen, mit dem 8080 meine ich jetzt den Tomcat. sind seltene Fälle, aber es kommt vor. Ja, und dann wird hier im Pfad wirklich genau beschrieben. Dann sind noch zwei Beispiele für andere Protokolle. Das Protokoll kann auch sagen, dass das Mail-to ist, dass es eine Mailadresse ist, und es kann viele andere Sachen auch heißen. Also da, es muss nicht immer HTTP stehen da vorne. Auch sehr beliebt ist FTP, das File Transfer Protokoll. Und davon gibt es auch verschiedene Varianten. Das SFTP ist eine sichere Variante davon. Und Sie sehen, dass in dem Fall auch in dem Hostnamen ein Sonderzeichen benutzt wird, das man sonst eher aus Mailadressen kennt, nämlich dieser Klammeraffe. Also auch sowas kann in Hostnamen durchaus vorkommen. Da darf man zunächst mal von der Syntax her nicht so richtig erschrecken. Vielleicht, um nochmal die Gesamtarchitektur zu sehen. Das Internetprotokoll, da werden Sie noch in der Rechnernetzvorlesung viel mehr darüber hören, ist in logischen Schichten aufgebaut. Also jede Netzwerkkommunikation findet auf mehreren logischen Schichten statt. Und ganz unten ist das Netz, das physische Netz, über das das Ganze passiert. Also zum Beispiel ein Ethernet oder ein Wi-Fi-Netz, also ein WLAN. Token Ring wäre ein Beispiel für ein anderes lokales Netz. Das können ganz verschiedene physikalische Netze sein. Und alle diese Netze überbrückend gibt es, oder DSL zum Beispiel, mit dem Sie sich von zu Hause normalerweise einwählen. Das sind alles physikalische Netze. Drüber gibt es das Internetprotokoll, das die alle vereinheitlicht. Das heißt, sobald meine Rechner das IP-Protokoll unterstützen, kann ich einem beliebigen Rechner, dessen Adresse ich kenne, irgendwelche Daten schicken, ohne dass ich mich kümmern muss, in welcher Art und Weise der angeschlossen ist. Wenn ich jetzt mal Rechner habe, die über IP miteinander kommunizieren können, dann brauche ich drüber Transportprotokolle. Da kann man verschiedene Arten von Verbindungen aufmachen. Ich kann nämlich einfach was schicken und hoffen, dass es ankommt. Das ist so irgendwie das Prinzip wie bei der Post. Ja, ich stecke es ins Kuvert, meistens kommt es schon an. Aber manchmal geht auch was verloren, da kann ich auch nichts machen. Oder ein Brief bleibt irgendwo länger liegen und ein anderer Brief, den ich danach geschickt habe, überholt den. Das ist alles möglich und das ist Kommunikation über das sogenannte UDP, über dieses Datagram-Protokoll. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich will ganz bestimmt wissen, dass meine Kommunikation ankommt auf der anderen Seite. Das ist dann sowas wie Einschreiben mit Rückschein. Das heißt, ich schicke das dorthin und der Empfänger bestätigt mir zurück, dass es bekommen hat. Das ist noch ein bisschen komplizierter, aber das Grundprinzip so, wenn ich sozusagen eine beidseitige Kommunikation habe mit Sicherung der Übertragung, dann hat man dieses sogenannte TCP als Transportprotokoll. Und die Dienste, mit denen wir jetzt, über die wir jetzt gerade reden, insbesondere das HTTP, sind welche, die auf dem TCP aufsetzen. Das heißt, in dem Fall setzt man voraus, dass hier TCP benutzt wird, und oberhalb von dem findet dann sozusagen, wenn so eine Verbindung hergestellt ist zwischen Client und Server, dann tauschen die über diese Verbindung in gesicherter Art und Weise diese Befehle wie das GET zum Beispiel aus, was das HTTP ist. Ich habe ja noch andere Beispiele angegeben, also das FTP zum Beispiel, so FTP-Clients haben Sie vielleicht auch schon benutzt, die bloß zum Dateienladen sind, das sitzt da natürlich drauf. Oder das SMTP würde drauf sitzen, das Simple Mail Transfer Protocol, mit dem Sie Mail an den Mail-Server schicken. Dann haben Sie hier, bloß um andere Beispiele zu haben, mehr administrative Sachen, das ist das Simple Network Management Protocol hier, und Ping ist ein Protokoll, mit dem man bloß sozusagen die Lebendigkeit von einem anderen Rechner überprüft, das wieder über einen eigenen Mechanismus geht. Da brauchen wir gar nicht in die Rechnernetze zu tief reingehen. Das Wichtige ist, in dem Moment, wo Sie irgendeinen der bekannten Browser starten, bedeutet das, dass Sie über HTTP, TCP, IP auf diese Netze zugreifen. Und das, was Sie da drunter haben, ist also HTTP. Deswegen ist es so wichtig, dort eben die Protokollangabe irgendwie auch zu machen. Ja, dann kennen Sie diese Adressen www.informatikunimünchen.de und viele andere dieser Art. Und ich habe vorher gesagt, man muss die Adresse von einem Rechner kennen. Das ist eine vierstellige, sind vier Nummern, die IP-Adresse. Passt natürlich irgendwie nicht ganz zusammen, weil das sind ja keine Nummern, das sind Strings und es sind auch nicht immer vier, sondern es sind mehr oder weniger. Dafür gibt es ein sogenanntes Domain-Name-System. Letztlich muss man diese Adressen, diese Host-Adressen, die man da findet, von hinten nach vorne lesen. Und das ganz vorne ist der Rechnername. Das heißt, der Rechner, den ich da anspreche, der heißt www. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt tatsächlich viele Rechner auf der Welt, die www heißen. Meistens ist es so, dass die tatsächlich noch einen anderen Namen haben, unter dem sie angesprochen werden können, aber dass ein Alias vergeben wird von dem Administrator des Netzes. Dieser Rechner ist einer, der unter dem Namen www erreicht werden kann, weil das der Webserver ist. Das ist also der eigentliche Rechnername und alles andere, was dahinter kommt, sind eigentlich bloß Hierarchien, über die der Rechner erreichbar ist. Das sind sogenannte Subdomains und ganz hinten die Top-Level-Domain. Das heißt, in der Top-Level-Domain DE ist die Subdomain Uni München registriert. Da gibt es eine Einrichtung im Netz, die internic.net heißt, bei denen sind die Top-Level-Domains registriert. Dort ist also DE registriert und für die deutschen Domains ist dann denig.de, das ist eine Genossenschaft, zuständig. Auf der Seite können Sie übrigens auch von jeder Domain nachschauen, wem die gehört. Ist ganz öffentlich zugänglich. Und dort ist Uni München registriert. Und Informatik vergibt die Uni München dann intern für ihre Subdomains und die kann auch noch weiter gestaffelt werden. Okay, also www.medien-ifi-lmu.de zum Beispiel, weil da wieder ein Element mehr drin ist. Das ist sozusagen das Prinzip, wie diese Namen aufgebaut sind. Und das Domain-Name-System ist jetzt ein verteilter Algorithmus, der sozusagen eine Datenbank hält, wie diese symbolischen Namensbezeichnungen in IP-Adressen umgerechnet werden können. Das heißt, ein Rechner, der diesen Namen www annimmt und in dieser Domain ist, das wird vom Administrator eingestellt, der meldet sich bei dem Domain-Name-System und sagt, meine IP-Adresse ist jetzt die und die, das heißt, das Domain-Name-System trägt diesen Tabellen ein und es gibt einen großen weltweiten Cache, in dem diese Informationen soweit man sie braucht, auch lokal vorgehalten werden und wo man sie eben dann lokal nicht hat, nachgeladen werden von zentralen Servern im Internet. Also es ist praktisch eine große verteilte Datenbank, wo ich diese symbolischen Namen in IP-Adressen umrechnen kann. Vielleicht eine Sache, die man noch bei der URL wissen sollte, weil das eben Rechnernamen sind, sind bestimmte Sachen ganz schlecht. Es dürfen also keine Leerzeichen zum Beispiel drin vorkommen. Was da vorkommt, dass in dem Dateinamen ein Leerzeichen vorkommt, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Das kann im Prinzip funktionieren, ist allerdings kein besonders guter Stil, weil der Dateiname auf dem lokalen Rechner interpretiert wird. Es geht allerdings, wenn man da, gibt es eine Ersatzdarstellung, wo man mit %2.0 das ersetzen kann, dann funktioniert das im Prinzip schon. Das ist ganz gefährlich, also irgendwelche Sonderzeichen, die sonst in der HTTP-Syntax oder in dieser URL-Syntax benutzt werden, dürfen natürlich nicht im Rechnernamen vorkommen. Grundsätzlich muss man einfach immer sehen, dass vorne ist sozusagen Protokoll und Rechnername. Dort muss man vorsichtig sein mit Leerzeichen und Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung ist egal. Während in dem letzten Teil Sonderzeichen und Leerzeichen vielleicht gehen, aber gefährlich sind und dort aber meistens auch die Groß- und Kleinschreibung relevant ist, weil die eben lokal auf dem Rechner ausgeführt wird und die meisten Dateisysteme dort eben einen Unterschied machen, ob was groß oder klein geschrieben ist. Ja, aber auf man auch noch achten muss, ist dieses lilafarbene Ding hier, ob es HTML oder HTM heißt, hinten ist zum Beispiel so eine kleine Falle, beides ist zulässig für HTML-Dateien. Eins habe ich bei Hypertext ganz allgemein schon gesagt gehabt, so ein Link, der zeigt zunächst mal auf so eine Adresse, wie wir es jetzt ganz genau angeschaut haben. Er kann aber natürlich auch auf eine Stelle in dem Dokument zeigen. Und das macht man so, dass man hinter der HTML-Seite mit dem Kreuz eine Bezeichnung angibt. Die muss aber natürlich markiert sein. Das heißt, an der Stelle, auf die man verweist, in dem Dokument, auf das man verweist, muss dieser Zielanker beschrieben sein. Das macht man auch mit einem Anchor-Tag und sagt hier einfach statt href name und gibt also in dem XYZ-HTML an der Stelle an, hier ist mein Ziel-Tag und jetzt kann ich auf XYZ-HTML-Kreuz dieser markierten Stelle hierher verweisen und dann wird das so aufgeschlagen, dass genau der Text da beginnt, wo eben dieser Zielanker war. Wenn Sie Text schreiben, dann müssen Sie die Verweise natürlich jetzt irgendwie in den Text einbauen. Sie schreiben deutschen Text oder englischen Text und letztlich sollten Sie sich auch darüber im Klaren sein, dass Sie englischen oder deutschen Text schreiben, dass Sie nicht dabei sind, eine Programmoberfläche zu schreiben. Das heißt, es sollte inhaltliche Bedeutung haben. Also das ist wirklich auch vom W3C so festgelegt. Das heißt, man schreibt korrekterweise sowas, wie es steht auch vertiefende Informationen für Sie bereit und gibt freundlicherweise die Zusatzinformation, dass man die vertiefende Information gleich drankommt und macht daraus einen Link. Was man leider immer wieder liest, ist, für vertiefende Informationen klicken Sie hier. Das versteht man schon auch. Ist vielleicht auch für die, die mit HTML oder Hypertext noch nie zu tun hatten, ein bisschen klarer. Ist aber eigentlich ganz schlechtes Deutsch und auch Unsinn, weil es ist ja eigentlich Text, der beschrieben wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Text zum Beispiel ausgedruckt wird, dann hilft einem das gar nichts, weil auf dem Papier kann man klicken, so viel man will, da passiert nichts. Außerdem ist es so, dass so ein Linktext in der Regel auch was sagen sollte, worunter man sich was vorstellen kann. Also besser erklären sollte, was dann wirklich passiert, statt einfach bloß ein Allerweltsschlagwort zu beinhalten, das alles Mögliche bedeuten kann, wo man sozusagen dann unsicher ist, ist das das Richtige, was ich will. Ja, es gibt noch viel zu HTML-Text zu sagen, aber Sie haben ja Übungen und wie gesagt, wenn Sie in dieses Self-HTML mal reinschauen, da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele. Das ist viel effektiver, als dass ich Ihnen jetzt hier alle Tags erzähle. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nur ein paar Sachen rauszupicken. Das eine ist vielleicht ein bisschen ein komplexeres Konzept, das sind die Tabellen, die man häufiger braucht. Und dann möchte ich über ein Konzept noch kurz was erzählen, was wirklich einfach konzeptionell ganz wichtig ist, nämlich diese Stylesheets. Also zuerst mal Tabellen. Ja, was ist eine Tabelle? Das ist irgendwie ziemlich klar. Eine Tabelle heißt, ich habe jetzt nicht bloß linearen Text, sondern habe das in Zeilen und Spalten organisiert. Das heißt, ich kann sozusagen das zweidimensional meinen Text organisieren. Matrizen kennt man, Tabellen kennt man. Das ist also ein ganz klassisches Hilfsmittel, was man an vielen Stellen braucht. Es wird, obwohl man sich darüber jetzt auch wieder streiten kann, an vielen Stellen, aber in viel weitergehenden Einsatzzweck benutzt. Nämlich, dass man im Prinzip ein Layout mit den Tabellen macht. Man sagt, zwei Dinge sollen nebeneinander stehen. Da gibt es großen Streit darüber, ob man das machen soll oder nicht. Eine Sache, die kann ich vielleicht gleich an der Stelle sagen, in dem Moment, wo Sie anfangen, Dinge zu layouten, dass man sagt, etwas ist neben was anderem, schräg drüber oder irgendwie so, in dem Moment müssen Sie natürlich an Leute denken, die möglicherweise das nicht sehen können, dass was oben oder unten oder links oder rechts ist. Zum Beispiel Sehbehinderte, die sehr wohl mit dem Web sehr gut umgehen können und denen zum Beispiel die Seite vorgelesen wird. Für die sind so stärker grafisch orientierte Sachen natürlich immer ein Problem. In dem Fall sollte so eine Tabelle dann sozusagen so angelegt sein, dass sie auch hörbar sozusagen noch vernünftig ist. Also das ist eins der Argumente, das zum Beispiel gegen den Einsatz von Tabellen spricht, fürs Layout. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man Tabellen benutzen, die braucht man schon immer mal wieder. Also eine Tabelle, die man zum Beispiel permanent, die ich irgendwie jede Woche ein paar Mal anschaue, ist die für die Vorlesung, wo eben die Folien zum Beispiel eingetragen werden. Das ist so eine Tabelle. Die geht an mit Table, hört auf mit Endtable und hat dann natürlich Zeilen und jede Zeile geht mit einer Row an und hört mit einem Endrow auf. Das heißt, das sind schöne Zeileneinteilungen und dann kann ich Tabellenelemente eintragen und zwar muss man da unterscheiden noch zwischen dem Kopfelement, Table Header, das heißt, ich kann Kopfeinträge in die Tabelle reintun, die in einer bestimmten Art und Weise formatiert werden, der vielleicht auch vorgegeben ist. Und ich kann Inhaltseinträge machen, die Tabellendaten machen. Okay, danke. Also die Kopfeinträge, die heißen TH und die Inhaltseinträge Table Data, die heißen einfach TD. Soweit ist das eigentlich eine ganz, ganz simple Struktur. Das hat sich im Laufe der Zeit noch ein bisschen, so ist die klassische HTML-Tabellenstruktur, das hat sich im Laufe der Zeit noch ein bisschen verkompliziert, weil es diese T-Head und T-Body und T-Foot gibt, wo man sozusagen den Kopfbereich der Tabelle und den Bodybereich, den Rumpf der Tabelle und vielleicht auch noch einen Fußzeilenbereich logisch voneinander trennen kann. Das ist im Prinzip im Zusammenhang mit dem Internet Explorer eingeführt worden und dann so schrittweise hat sich das ganz allgemein verbreitet. Die sind aber nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert heutzutage. Spannend wird es, dass man bei den Tabellen natürlich ganz viele Dinge einstellen kann, dass die ganz verschieden ausschauen. Also ich kann zum Beispiel die Spaltenbreite festlegen. Ich kann sagen, bevor die Tabelle wirklich angezeigt wird, in dem sogenannten Column Group Tag, für die einzelnen Spalten, wie breit die sind, in Pixeln oder auch in Prozent. Das führt auch dazu, dass die Tabelle schneller angezeigt wird. Gerade bei einer großen Tabelle kann das hilfreich sein, weil die sonst, um die Tabellenzeilenbreite, Spaltenbreite dynamisch auszurechnen, alle Elemente angeschaut werden müssen, damit das auch fürs Breiteste passt. Also kann man damit sozusagen die Anzeige der Tabelle schon beginnen, wenn man die Breite kennt. Dann kann ich Zellen einer Tabelle sehr wohl aus diesem Schema ausbrechen lassen, indem ich sage, dass eine Zelle mehrere Spalten umfasst oder auch mehrere Zeilen. Das heißt, ich kann in diesem TD oder auch in dem TH-Element dazu sagen, diese Zelle geht über mehrere Zeilen, indem ich sage, Row Span gleich 2, dann geht es über 2 Zeilen, oder Column Span gleich 2, dann geht es über 2 Spalten. Also bei Column Span geht es ja nach rechts und bei Row Span nach unten. Da muss man ziemlich aufpassen, wenn man sowas macht, dass das insgesamt wieder aufgeht, dass sie dann die richtige Anzahl Elemente drin haben, weil wenn sie natürlich über Row Span ein Element sozusagen schon in die nächste Zeile einschmuggeln, dann dürfen sie in der nächsten Zeile natürlich nicht die volle Zahl von Elementen haben, sondern müssen eins weniger haben. Sonst kriegen sie auch tatsächlich Probleme mit der Formatierung. Dann kann ich einen Rahmen festlegen, wie breit der ist oder auch, dass er gar nicht da ist. Ich kann Abstand zwischen den Zellen festlegen und ich kann auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel die Ausrichtung der Tabellenelemente. Also um das mal ein bisschen praktischer zu machen, kann man ja hier vielleicht mal auch, da gab es doch was, Table.html, genau, so eine Tabelle mal anschauen. Das ist jetzt eine Tabelle, die eben wirklich Elemente hat, die über mehrere Spalten und mehrere Zeilen gehen. Und wenn Sie dazu den Quelltext anschauen wollen, was Sie übrigens in jedem Browser immer machen können, dann können Sie sich den Seitenquelltext anschauen. Und dann sehen Sie da drin genau das, was jetzt alles benutzt wurde. Also es wird hier eine Border festgelegt, eine bestimmte Breite. Es wird eine Column Group festgelegt, dass das 30%, 40%, 30% sind. Und Sie sehen hier zum Beispiel ein Tabellenelement mit einem Column Span von 2 oder da unten eins mit Row Span von 2. Und hier wird auch noch gesagt, dass das zum Beispiel zentriert sein soll, während die anderen Sachen, glaube ich, nicht zentriert sind, sondern linksbündig. Schauen wir nochmal rein. Genau, das, also alle anderen Einträge sind linksbündig, aber der hier 2.1 bis 2.2, der ist zentriert, weil es natürlich eher ein bisschen unschön ausschauen würde, wenn der da am linken Rand wäre. So, ja, das letzte richtig große Thema sozusagen für heute auch vielleicht, das ist was dann ein bisschen schwerer noch zu verstehen ist, sind die sogenannten Stylesheets. Das hängt mit dem zusammen, was ich jetzt mehrfach schon betont habe, bezeichnet die Auszeichnung ein inhaltliches Konstrukt oder ein rein textuelles, formatierendes Konstrukt. Ist es eine logische Auszeichnung oder ist es eine physische Auszeichnung? Und dafür hat sich der Mechanismus der sogenannten Cascading Style Sheets entwickelt. Dass das Cascading ist, kann es jetzt im Moment mal egal sein. Es sind Style Sheets. Das ist eine Sprache, die eigentlich unabhängig ist von HTML. Die werden uns auch immer mal wieder begegnen. Wir können also die Style Sheets mit verschiedensten anderen Sprachen benutzen, zum Beispiel mit XML, aber auch zum Beispiel mit Vektorgrafik, mit SVG, was auch eine XML-Sprache ist. Diese Stylesheets sind aber vom World Wide Web Konsortium standardisiert. Also diese Einträge, die es in den Stylesheets gibt, die liegen genau fest. Und es ist als Grundanwendung zunächst mal auch an HTML gedacht. Naja, wie kam man denn auf die Idee, sowas wie Stylesheets zu definieren? Also ein Grund ist der, dass es in den verschiedensten HTML-Konstrukten immer wieder sehr viele Attribute gab, die sich auch immer wiederholt haben. Also sowohl bei Paragraphen als auch bei einem List-Item, als auch bei vielen anderen Dingen, die den Text enthalten, musste man festlegen, Table-Element und so weiter, musste man immer wieder festlegen, es gibt ein Attribut Align für linksbündig, rechtsbündig zentriert. Es gibt ein Attribut Post für die Position. Es gibt ein Attribut Color für die Farbe. Es gibt ein Attribut Font für die Schrift, die verwendet wird. Und das führt dazu, dass zunächst mal der Katalog von Attributen für jedes Tag einfach richtig lang und unübersichtlich wird. Das heißt, der erste Schritt, den man da schon mal gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, naja, es gibt so Standardattribute, die gelten irgendwie für alle HTML-Elemente. Oder für die meisten, ja, sagt man so. Und bei diesem HTML-Element gilt noch diese Gruppe von Standardattributen. Das ist schön, aber auch noch nicht insofern ganz befriedigend, als das halt so bloß in der Beschreibung gemacht wird und nicht wirklich in der Sprache drin ist. Das CSS, das erlaubt nun wirklich, dass ich alle diese Standardattribute mit einem einzigen Attribut erschlagen kann. Dass ich sagen kann, es gibt einen Attributstyle, in dem kann ich das wirklich sagen, wie die Formatierung ist, und das Attribut wird überall in allen Tags benutzt. Also ein Universal-Attribut-Style. Das ist schon mal sehr angenehm. Es hat aber auch eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen, die wir gleich nochmal diskutieren werden. Also diese Style-Sheets, von denen ist das die Sprache, die man am meisten benutzt, die Cascading-Style-Sheets, und die Version, die man benutzt, ist 2.0, die aktuelle. Und deswegen sagen viele Leute auch CSS2. Also das ist die Sprache, die wir uns jetzt gerade anschauen. Das ist auch so, dass in HTML 4.0 explizit gesagt wird, diese alten Konstrukte, die man früher benutzt hat, wo man Einzelattribute benutzt hat, wie Font oder so, oder Size oder ähnliches, die soll man nicht mehr verwenden, sondern man soll umstellen auf die neuen Universalattribute, die Cascading Style Sheets benutzen. Das heißt ganz praktisch, wir haben hier einen Paragraph, der in Schriftgröße 7, Font Size 7 geschrieben werden soll. Das kann man so machen, alter Stil, dass ich sage Font, also physische Auszeichnung für Schrift, Attribut Size, Wert 7, 7 Punkt, und da ist der Font wieder zu. Oder ich kann es in dem neuen Stil machen, da brauche ich schon mal gar keine geschachtelten Tags mehr. Ich sage einfach den Paragraphen, verwende ich das Style-Attribut und sage in dem Style-Attribut Font Size Doppelpunkt 7. Und was jetzt Cascading Style Sheets ist an dem ganzen Ding hier, ist das, was hier zwischen den Anführungszeichen steht. Schlicht dieses Konstrukt, ein Attribut, kann man sagen, also eine Eigenschaft, Font Size mit dem Wert 7 und die mit dem Doppelpunkt dahinter. Also schlicht dieses Eigenschaft-Wertpaar mit einem Doppelpunkt abgetrennt. Das ist diese Style-Sheet-Sprache. Die ist also extrem einfach. Das heißt, die ganze CSS-Sprache besteht eigentlich bloß aus einer Sprache, in der sie sich Eigenschaft-Wertpaare definieren können. Und ein Beispiel dafür ist eben, dass sie Font-Size Doppelpunkt 7 schreiben können. Oder auch Font-Size 250%, dass man also 250% von dem aktuell eingestellten, von der aktuell eingestellten Größe nehmen kann. Also 2,5-fache. Also bei den Werten gibt es da auch eine Vielzahl von Varianten. Jetzt ist es natürlich so, dass das eine riesig große Sprache ist, in der ganz viele Eigenschaften drin sind. Den Katalog werden Sie im Laufe der Zeit vielleicht, wenn Sie damit viel arbeiten, auch so ein bisschen internalisieren, aber letztlich schaut man doch immer mal wieder was nach. Wie heißt denn das genau? Sie finden also auch alle diese Dinge, die wir in der Typografie so als Begriffe kennengelernt haben, findet man dann so wieder auch in Terminologie hier. Was man normalerweise macht, ist natürlich, man denkt sich, ich will das jetzt eben kursiv setzen oder irgendwie gesperrt oder sowas. Wie heißt denn das jetzt wieder? Für gesperrt wüsste man es jetzt auswendig nicht. Da gibt es nämlich dieses Font Stretch, das wüsste ich jetzt auch nicht. Dafür schaut man dann halt in dem Buch nach oder am besten in so einem Online-Verzeichnis wie dem Self-HTML, das einem auch für CSS die komplette Referenz ist. Ja, und Sie sehen, schon bloß zur Schriftformatierung, das ist ja wirklich nur ein Bereich, gibt es einerseits die Möglichkeit, wirklich einen ganzen für einen Font viele andere Eigenschaften zusammenzufassen, aber wenn Sie reinschauen in die Eigeneigenschaften, dann gibt es eine Font-Family, das sind Schriften, wobei das eine Schrift sein kann, aber meistens eine Sequenz von Schriften ist, die der Priorität nach sozusagen benutzt werden soll. Dann Stil ist zum Beispiel kursiv oder normal, Variante ist Kapitelchen normal, Size ist die Größe, da kann man numerische Zahlen angeben wie 7 oder so, man kann aber auch bloß sagen Big oder Small. Die Strichstärke können Sie angeben, die Laufweite, den Wortabstand, den Zeichenabstand, die Farbe, also wirklich eigentlich alles, was man so sich vorstellen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass bloß so ein Eigenschaft-Wertpaar noch nicht die ganze CSS-Sprache ist. Sie müssen natürlich auch mehrere Eigenschaft-Wertpaare zusammentun. Also erstens mal Grundregel, wenn Sie sowas schreiben, immer Anführungszeichen drumherum. Und wenn Sie jetzt mehrere Eigenschaft-Wertpaare haben, was jetzt vorkommen kann, dass Sie bei Style eben festlegen, das soll kursiv sein und groß, dann schreiben Sie Style ist gleich, Anführungszeichen, und dann eben zwei solche Eigenschaft-Wertpaare. und die trennt man mit dem Strichpunkt ab. Dann kann es Ihnen natürlich passieren, dass bestimmte Werte, die vorkommen, zum Beispiel bei der Font Family, also wenn Sie eine Schriftart bezeichnen, dass da Leerzeichen drin vorkommen. Da muss man Anführungszeichen innerhalb der Anführungszeichen benutzen. Also wenn Sie außenrum um das Ganze, den ganzen Wert hier normale Anführungszeichen verwenden, die doppelten, dann wird es natürlich schwierig, wenn Sie drinnen nochmal Anführungszeichen brauchen. Da müssen Sie dann andere Anführungszeichen nehmen, nämlich die einfachen. Man könnte es, glaube ich, auch andersrum machen, aber am besten gewöhnt man sich das so an. Wenn man in Anführungszeichen wieder Anführungszeichen braucht, dann die einfachen benutzen. Sonst hört natürlich Ihre Zeichenreihe zu früh auf und Sie bauen so eine Art Syntaxfehler. Übrigens, wenn Sie in HTML einen Syntaxfehler machen, dann gibt es normalerweise keine Fehlermeldungen. Also nicht so wie beim Compiler, dass dann irgendwie einer sagt, das war falsch. In den allermeisten Fällen wird halt einfach entweder nichts oder was Komisches angezeigt. Also das müssen Sie dann sozusagen im Browser erkennen. Ja, und dann gibt es noch den seltenen Fall, dass Sie für eine Eigenschaft mehrere Werte angeben. Also vorher hat man mehrere Eigenschaft-Wertpaare, aber es kann sein, dass ich auch für eine Eigenschaft mehrere Werte habe. Ein Beispiel war das Font-Family, wo ich sage, ich will bestimmte Schrift verwenden. Ich weiß aber nicht genau, was auf dem Browser und auf dem Zielsystem verfügbar ist und darum gebe ich eine Liste von Schriften an in der Reihenfolge, wie ich es haben will. Am liebsten Times New Roman, wenn das nicht geht, Times und sonst bitte wenigstens irgendeine Serifenschrift. Wenn Sie sich erinnern, ich habe vorher mal diesen Voreinstellungsdialog von Browsern gezeigt, da kann man einstellen, was die Serifenschrift ist und jeder Browser hat sozusagen eine Standardeinstellung für eine Serifenschrift. Sieht man übrigens auch wieder, dass diese Sans-Serif und Serifen, diese Begriffe, die wir angeschaut haben, dass man die natürlich braucht, wenn man über solche Dinge wie Browser oder Web reden will, überhaupt vernünftig. Okay, und jetzt nochmal zurück zur Syntax. Wenn Sie jetzt für Font-Family mehrere Werte angeben wollen, dann können Sie natürlich nicht mit Strichpunkt abtrennen, dann müssen Sie mit etwas anderem abtrennen, dann nimmt man die Kommas. Und ganz am Schluss könnte man wieder ein Strichpunkt kommen und dann wieder ein anderes Eigenschaftswertpaar. Das ist trotz allem eigentlich eine recht einfache Syntax. Man kann vieles damit machen. Also es ist jetzt bloß eine Liste von verschiedenen Dingen, wofür Sie Stylesheets benutzen können. Ganz interessant ist natürlich, dass Sie Abstand, Ränder und sowas definieren können, Rahmen. Sie können auch Hintergrundfarben legen, damit Hintergrundbilder festlegen für Ihre Webseite. Bei der Tabellenformatierung, die wir vorher angeschaut haben, kann ich natürlich genauso gut mit Styles arbeiten. Es gibt Pseudoformate, die auch recht hilfreich sind, zum Beispiel Link und Visited. Ja, Link ist sozusagen die Art und Weise, wie ein Anker auf einen Verweis ausgezeichnet wird. Normalerweise ist das unterstrichen, das kann aber auch anders gemacht werden. Das ist ein sogenanntes Pseudoformat, Link, und das kann man auch mit dem Stylesheet festlegen, was da verwendet wird. Oder Visited, das wäre wie ein besuchter Link ausschaut. Das hat man vorher auch gesehen, die werden ja meistens irgendwie grau. Das kann aber auch was anderes sein. Oder Fokus, wie das, worüber gerade sozusagen, was gerade ausgewählt ist vom Benutzer, wie das dargestellt wird. Ganz interessant sind Positionierung und Anzeige von Elementen. Das heißt, Sie können mit Stylesheets von bestimmten Elementen wirklich sagen, die sollen an einer bestimmten Stelle, sogar in absoluten Koordinaten, auf dem Bildschirm angeordnet sein. Dazu braucht man natürlich die entsprechenden Strukturierungselemente, also meistens nimmt man dafür sogenannte Div-Elemente, dass Sie eine bestimmte Sektion Ihres HTML-Texts haben, von der sagen Sie, die soll an einer bestimmten Stelle angezeigt werden. Damit können Sie auch absolut auf dem Bildschirm sozusagen oder in der Anzeige Dinge positionieren und das können Sie auch über Stylesheets sehr elegant machen. Ja, es gibt noch eine Reihe von speziellen Dingen, zum Beispiel Layouts für einen Ausdruck festzulegen oder sogar bis hin zur Sprachausgabe kann man verschiedenste Dinge mit CSS steuern. Ja, wie baue ich das jetzt in HTML ein? Eine Sache haben wir schon gesehen. Ich kann bei HTML-Text ein Style-Attribut angeben und das dahinter hinschreiben. Das ist ganz einfach. Damit habe ich aber eine Sache noch nicht wirklich erreicht, die man mit den Cascading Style Sheets nämlich sehr gut erreichen kann, nämlich die Vereinheitlichung von Formatierungen. Also da oben ist nochmal ein Beispiel, wo man das nochmal in voller Schönheit sieht. Also ein Beispieltext, Paragraph mit einem Style-Attribut, das soll fett gedruckt werden und mit doppelt so großer Schriftart. Hier sehen Sie also den Strichpunkt und die Anführungszeichen außenrum. Also das kennen wir jetzt schon. Aber was habe ich gemeint mit der Vereinheitlichung? Man will am liebsten eine zentrale Stildefinition haben, sodass auf der ganzen Seite zum Beispiel alles, was ein Paragraph-Tag ist, eben in einer bestimmten Art und Weise dargestellt wird. Dass wir da festlegen, wie Überschriften der Ebene 1 festgelegt werden. Dass zum Beispiel der ganze HTML-Body in einem bestimmten Abstand von der linken nach links halten soll. Solche Dinge. Da kommt noch ein weiteres Element sozusagen der CSS-Syntax dazu. Ich habe nämlich die Möglichkeit, einem Tag oder generell einem Bezeichner Stilattribute sozusagen zuzuordnen. Ich kann zum Beispiel sagen, nehmen wir mal das zweite, ab der zweiten Zeile hier, H1, und dann kommt hier in den geschweiften Klammern eine Reihe von Style-Beschreibungen, von Style-Angaben, die in CSS geschrieben sind. Und das bedeutet jetzt, für das Tag H1, was für Überschriften der Ebene 1 verwendet wird, soll die Größe 48 Punkt kursiv verwendet werden und auch noch eine Linie als Abgrenzung reinkommen. Oder zum Beispiel der gesamte HTML-Rumpf, der mit Body bezeichnet wird, da ist er, der soll links einen Abstand halten von 100 Pixeln. Oder ein Paragraphen- oder Listelement sind in 12 Punkt geschrieben, die 14 Punkt Zeilenhöhe und irgendwas über die Schriften wieder und Letter- und Wordspacing liegen fest und die Farbe liegen auch fest. Ja, das wären zentrale Stildefinitionen. Jetzt ist immer noch die Frage, wohin mit denen? Und da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Wenn ich so zentrale Stildefinitionen habe, also Definitionen für H1, wie dann das geschrieben werden soll und so weiter, dann kann ich die entweder in der Datei, in den Kopfbereich schreiben, also in den Head-Bereich hier, kann ich Style-Definitionen reinschreiben und zwar einen Tag-Style benutzen und sagen, jetzt kommt Style-Text und dann kommt ein Type-Text-CSS, das heißt, das ist Text nach der CSS-Syntax und dann kommen diese Stildefinitionen. Das ist funktioniert und wird dann für diese Seite benutzt, ist aber natürlich dann nur für diese eine Seite gültig. Was man sehr häufig will, ist natürlich, dass man diese Stildefinitionen einmal ablegt und die verschiedene Seiten benutzt, weil zum Beispiel alle Webseiten der LFE Medieninformatik, da gibt es natürlich ein Stylesheet, den gleichen Stil eben benutzen sollen. Das heißt, sinnvoll ist es dann, in einer separaten CSS-Datei anzulegen, eine Datei mit der Endung CSS, in der nur die Stildefinitionen drin sind und in der HTML-Datei das einzubinden, wobei da eine eigenartige Syntax benutzt wird, für die ich auch nichts kann. Das wird mit dem Link-Tag gemacht und man sagt rel gleich Stylesheet, den Typ gibt man an und dann die Datei, so wie man beim Anker auch auf eine Datei verwiesen hat. Das heißt, es könnte auch ein Stylesheet aus dem Web sein übrigens, da kann eine URL stehen. Also, Variante 1, das wirklich in den Text einzubinden, wird so ausschauen, wir haben HTML und im Head-Bereich kommt hier Style, in dem Fall gehört eigentlich noch dahinter, dass das Text CSS ist, in dem Fall weggelassen, funktioniert trotzdem. Und hier wird P und H1 definiert, wie die Paragraphen formatiert werden und die H1. Und jetzt kommen mehrere H1 und Ps und die werden dann natürlich einheitlich nach dieser Vorschrift dort oben formatiert. Variante 2 ist, dass ich in dem Head eben nicht die Styles angebe, sondern an der Stelle quasi bloß einen Verweis auf die Datei, wo das steht, was man an der Stelle erwartet. So eine Art Include. Also Link, rel gleich Stylesheet, Type gleich Text CSS, href gleich Styles CSS. Das erwartet, dass im gleichen Verzeichnis eine Datei Styles CSS liegt, die zum Beispiel diesen Inhalt hat. Dann ist es genau das Gleiche, was wir vorher hatten. Dann wird genau diese Formatierung, die wir eben vorher im Kopfbereich hatten, die wird dann sozusagen aus dieser Datei gelesen. Vielleicht sollte man das auch praktisch mal anschauen. Styles-File HTML. Genau, das ist jetzt eine HTML-Seite, also im Prinzip die wir vorher gesehen haben. Im Seitenquelltext steht hier zunächst mal nichts drüber, dass das rot oder fett oder sowas ist, sondern es steht bloß drin, dass hier ein Style-Sheet benutzt wird namens Styles CSS. Das heißt, man muss diese Datei Styles.css auch anschauen, sozusagen. Und diese Datei, die müsste ja hier stehen, Styles.css. Wenn man die jetzt mit einem Texteditor aufmacht, dort steht jetzt zum Beispiel H1 ist Verdana und in der Farbe Rot, Color Red. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ich kann hier sagen, das ist Color Blue und ich sage vielleicht auch noch, dass die Paragraphen des 12-Punkt ist ja offensichtlich viel zu klein, dass ich da 16-Punkt sage. Jetzt habe ich diese Styles.css-Datei verändert und jetzt gehe ich in meine HTML-Datei und sage im Browser, dass ich die neu lade. Ja? Und jetzt ist automatisch, werden jetzt alle Überschriften eben so formatiert, wie sie in dem Style-Sheet vorgeschrieben waren, nämlich das, was vorher rot war, ist jetzt blau und die Absatztexte sind entsprechend größer geworden. Also das bedeutet, dass ich mir natürlich eine Menge Änderungsarbeit gespart habe einerseits, weil ich es bloß einmal geändert habe und es ist an 6 Stellen hat sich was getan. Und zweitens habe ich den großen Vorteil, dass es natürlich einheitlich sein muss dadurch, weil eben sozusagen an einer Stelle das festlegt. So, ich glaube, jetzt ist schon wieder ein bisschen arg spät, um noch auf weitere Themen zu Stylesheets einzugehen. Ich habe auch noch was anderes, was ich Ihnen erzählen möchte, das ist wirklich brandaktuell. Und zwar ist es ein Termin, der jetzt genau in diesem Moment eigentlich in einer halben Stunde angeht. Da kann man also gerade noch ein bisschen frische Luft schnappen und dann kann man schon loslegen. Sie sind ja ziemlich am Anfang des Studiums, die allermeisten, und haben vielleicht gar keine rechte Vorstellung, was jetzt Medieninformatiker in der Forschung zum Beispiel wirklich tun, was jetzt zum Beispiel Bachelorarbeiten oder Diplomarbeiten, so wie sie jetzt gemacht werden, eigentlich wirklich sind. Deswegen dachten wir uns, dass wir das einfach mal vorführen, ganz informell und keine offizielle Lehrveranstaltung, kein hoher Anspruch, auch bitte immer mit dem Risiko, dass irgendwelche Vorführungen schiefgehen. Wir wollen einfach einen Tag der offenen Tür machen und besonders Sie einladen, aber eben natürlich gerne können Sie auch jemanden mitbringen oder Sie können später am Abend noch kommen, es wird bis 9 ungefähr jemand da sein. Können also auch heimgehen, Freund oder Freundin einpacken und wieder herkommen oder irgend sowas. Was wir vorhaben, ist, dass es verschiedene Vorführungen einfach von praktischen Experimenten gibt, von Dingen, die in der Forschung und in Arbeiten passieren. Und ich kann Ihnen sagen, das ist deutlich mehr, als jetzt irgendwelche Codierungen zu machen oder HTML-Dateien zu schreiben, sondern da geht es ganz stark im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, innovative Interfaces, berührbare Oberflächen, Hardware-Prototypen, multiple Displays, Arbeiten mit mobilen Geräten an physischen Objekten. Na, am besten gehen Sie hin und schauen Sie es. Dankeschön.